Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf insertmoin.de und heute Morgen habe ich einen Gast am Start und zwar den guten Thomas. Grüß dich.
Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Du warst in letzter Zeit schon ein bisschen öfter zu Gast, ne?
Also, vor einiger Zeit so ein bisschen, als da viele Japan-Themen aufkamen.
Japan-Themen.
So seltsamen Spielen wie, oh Gott, wie hieß dieses leicht perverse Ding wieder auf der Vita?
Das leicht perverse Ding auf der Vita. Ach,
wie hieß das denn? War schon wieder längst verdrängt, so schlecht.
Ja, das habe ich schon verdrängt. Ah, das war doch dieses Girls, oh Gott, das war so schlecht.
Das war echt nix.
Können wir das bitte ganz schnell überspringen?
Ja.
Okay. Ganz kurz zu deiner Person. Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, wer du bist oder die alten Folgen ganz bewusst übersprungen haben, weil halt eben Criminal Girls besprochen wurde. Was machst du so mit Spielen?
Ich mache zwei Sachen im Grunde. Ich bin zum einen freier Redakteur für Zeitschriften wie die gute alte M-Games.
Mhm.
Die ist Print, wenn Leute sowas noch kennen, mit Papier in der Hand und sowas. Ist
wie?
Exotisch.
Zum Blättern?
Ja, ja.
Krass.
Weißt du, ne, Spengler sagt auch, gedrucktes ist tot, aber naja. Und was ich auch noch mache, ist diverse Lehrveranstaltungen geben an der Games Academy in Frankfurt zum Beispiel oder an der Hochschule Darmstadt-Dieburg.
Mhm. Und du bist so games-historisch relativ gut bewandert.
Genau, Games-Historie, Game-Design, Game-Theory, solche Sachen mache ich primär.
Sehr, sehr cool. Und deswegen bist du der ideale Ansprechpartner für das heutige Thema. Und zwar reden wir über dieses Ding hier. Achtung, ich schalte es mal eben ein. Charismatischer Sound, den man sofort wiedererkennt, inklusive des Surrens des UMD-Laufwerks, das man wahrscheinlich über dieses Mikrofon nicht mehr hört. Wir sprechen heute über die PlayStation Portable. Ja, über das alte Ding von damals, das vor etlichen Jahren, 2005 bzw. 2004 in Japan rausgekommen ist. Aber wir schnacken nicht nur generell mal über die Konsole retromäßig, sondern wollen auch ein paar Hidden Gems ausgraben. Also Geheimtipps, die vielleicht damals aufgrund der Berichterstattung oder der etwas durchwachsenen Kritiken, Spiele, die vielleicht deswegen untergegangen sind oder die vielleicht am Ende des PSP-Zyklus rausgekommen sind, wo dann die Aufmerksamkeit nicht mehr so groß war. Und dies leitet eine Serie ein, die ich ganz gerne starten möchte, über Geheimtipps. Also ich würde ganz gerne für verschiedene Konsolen, für verschiedene Handhelds, für verschiedene Systeme immer wieder mal so ein paar Spiele in den Fokus stellen, in den Vordergrund stellen und die in mehreren Podcasts quasi beleuchten. So für Leute, die halt gerne mal zurückblicken oder die gerne Sachen sammeln oder die vielleicht einfach nur gerne zuhören, um auch zu erfahren, was in der Vergangenheit so an ihnen vielleicht vorbeigegangen ist. Ja, und heute sprechen wir über die PlayStation Portable. Eins vorweg, das müsste eigentlich ein Format sein, das eigentlich als Video besser funktioniert, zugegebenermaßen. Aber Video kostet sehr viel Zeit. Deswegen. Wie bitte?
Und Arbeit.
Und Arbeit, ja. Also das ist nicht ausgeschlossen. Also wenn das Feedback extrem gut ist und das generell Anklang findet, dann würde ich mir einen Weg überlegen, dass man das dann vielleicht doch als Video machen kann, weil so Videomaterial gerade zu Geheimtipps sagen halt dann doch sehr, sehr viel, als wenn man das halt so per Worten beschreibt. Da würde ich natürlich auch gerne mal eure Meinung zu hören. Das wollte ich auf Kollisionsanfrage auf meinem Blog eigentlich immer machen. Aber Alter, die ganzen Sachen aufnehmen und dann das zusammenschneiden und so, das kostet halt, wenn man sonst auch beruflich relativ viel zu tun hat, dann einfach sehr viel Zeit. Deswegen erstmal der Versuch, das hier über die Audiospur zu machen, sozusagen.
Ist ja auch ein Anfang.
Ist auch ein Anfang, so. Und auch eins vorweg, natürlich können wir jetzt nicht in einer einzigen Folge sämtliche Geheimtipps besprechen, die es je für ein System, also vor allen Dingen auch für die PlayStation Vita gegeben hat. Deswegen werden wir es wahrscheinlich sehr was.
Die PSP.
Jetzt die PSP, genau. Ach, PSP, PS Vita, da kommt man so schnell durcheinander.
Wir sehen ja auch sehr ähnlich aus.
Ja, das stimmt allerdings. Aber das, also klar, wir werden nicht alle Geheim, wir suchen uns jetzt einfach ein paar raus. Wir haben hier schon vorab über ein paar Sachen gesprochen. Und wir haben jetzt aber nicht den Anspruch, in einer Folge alles abzuhören. Das geht auch überhaupt gar nicht, weil die Bibliothek ist groß von der PSP und von anderen Spielkonsolen halt auch. Und da wird das dann eher so sein, dass wir dann halt mehrere Teile daraus machen. Und dann nochmal gucken, wie ihr so drauf reagiert. Also ob ihr Bock auf solche Listen habt und so weiter. Und Mein lieber Thomas, wann hast du dir denn eine PSP gekauft?
Bei mir war es so mit der PSP, ich habe die sehr, sehr früh in der Hand gehabt tatsächlich, weil ich nämlich 2004 für den Cypress Verlag gearbeitet habe. Kennt noch jemand vielleicht? Das war damals so das offizielle PlayStation Magazin, die Play the PlayStation und die Games Aktuell, die heute bei Computec ist. Die waren damals in Würzburg, war ein schöner Chaotenverein. Und ja, absolut. Und damals kam halt dann im Paket, zwei PSP-Systeme aus Japan an und die ganze Redaktion hatte halt einen Ständer von hier nach Panama, als die Dinger da waren. Waren halt unfassbar, das ist keine Übertreibung, die waren wirklich total von der Rolle gewesen. Oh, ist das Ding sexy, oh, Wahnsinn. Waren eben alle überzeugt gewesen, dass hier die Zukunft vor ihnen liegt quasi. Das ist halt das ultimative Handheld, dass Nintendo komplett vom Markt fegen wird. Den DS wird keiner mehr sehen wollen hinterher. Und die PSP wird die komplette Zukunft sein.
Ja, aber mal ohne Scheiß. Das war schon ziemlich geil, als das rauskam. Das
war ein verdammt geiles Gerät, gar keine Frage.
Ja, weil also man muss sich mal überlegen, also heute lächelt man ein bisschen müde über mobile Handhelds. Also
ich nicht, aber manche schon, ja.
Ja, manche schon. Also einfach, weil es daran liegt, dass man durch das iPhone und durch viele andere Smartphones jetzt natürlich entsprechend Rechenpower in der Tasche hat. Das klingt jetzt komisch, aber ich formuliere es mal anders. Also die Smartphones sind so schnell, dass jetzt mittlerweile auch sehr relativ komplexe 3D-Spiele auf Mobiltelefonen möglich ist. Also so ein Ego-Shooter wie Nova von Gameloft irgendwie ist ja zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel für fortgeschrittene 3D-Grafik auf einem Handheld. Davon gibt's ja auch drei Teile und etliche andere Spiele. Da gibt's ja dieses schreckliche Ding mit den Schwertern. Wie heißt denn das?
Später.
Ja, so langweilig das Spiel. Aber sieht gut aus.
Von Epic auf Unreal Engine.
Ja.
Haben wir
irgendwas mit Bett. Jedenfalls sieht aber geil aus. Also es hat eine super gute Grafik, weil Unreal Engine halt auch auf Mobiltelefonen läuft und so. Und heute denkt man sich, naja, was jetzt auf der PS Vita, auf der PSP, auf dem Nintendo DS, auf dem Nintendo 3DS so geht, ist jetzt nicht unbedingt das technische Superding. Aber damals, 2004, es wurde sogar schon 2003, glaube ich, angekündigt. 2004 kam es in Japan raus, 2005 in Europa. Alter, das war schon richtig fett. Und ich hab mir dann, als ich mir die PSP gekauft habe, dann auch direkt eins meiner Lieblingsspiele, nämlich Burnout Legends, dazu gekauft. Und ich hab's nicht geglaubt. Ich hab's nicht geglaubt, dass das Ding läuft.
Hier ging es eben dann so mit Ridge Racer zum Beispiel.
Ja.
Das Ding war ja einfach dramatisch schicker als all die vorher kamen. Auch das 5er auf der PS2 zum Beispiel. Das war im Prinzip halt das Ridge Racer meiner Träume mit vielen, vielen Strecken aus den alten Teilen.
Genau.
Super flüssiger Grafik, herausragende Steuerung. Also das war einfach ein Traum, das Ding.
Ja, es war einfach zum ersten Mal dieses Gefühl, dass du eine PlayStation 2 im Prinzip portabel zum Mitnehmen hattest. Ja. Irgendwie so. Also es war irgendwie. Also so vom Leistungsniveau fühlte sich das ungefähr so an. Natürlich war die Auflösung kleiner wegen dem kleinen Schirm und so. Aber so ungefähr.
Kaum gemerkt, dass er immer noch mördergut aus, schon durch die Größe von dem Schirm alleine.
Ja, ja. Und dann kamen so Spiele wie Dexter raus und ein ganz witziger Killzone-Teil aus der Vogelperspektive und natürlich
schon Lumines alleine auch zum Beispiel.
Das ja.
Hat Stunde um Stunde gekostet damals.
Ja, Lumines. Oh. Und was gab's da noch? Dieses Locoroco zum Beispiel.
Das kam auch noch, ja.
Ja, das hatte ich mir. Das war auch. Ich hatte so ein Bundle gekauft. Und das war damals für mich auch eine sehr, 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 sehr große Erleichterung, weil ich bin immer zwischen Dortmund und Münster hin und her gependelt, da habe ich Ausbildung gemacht. Und unterwegs, das habe ich echt gebraucht, so zum Abschalten und zur Unterhaltung. Und da habe ich sehr, 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 sehr viel Zeit mit der PSP verbracht. Also Locoroco war eins der coolsten Sachen, die es da drauf gab. Später gab es dann noch so Sachen wie Patapon zum Beispiel, gab es da sogar drei Teile von, ne, soweit ich weiß. Also ein sehr schönes Strategie-Rhythmus-Spiel, etliche Rennspiele. Es gab sogar Ego-Shooter. Den ersten Ego-Shooter, den es überhaupt gab, war Coded Arms von Konami. Kennst du das noch?
Von wem?
Konami hat mal einen Ego-Shooter gemacht. Konami
sagt mir, ach die, ja.
Ach die, ach so, ja.
Da war ja was.
da gab's ja. Damals, als Konami noch Spiele gemacht hat, haben sie Coded Arms zum Beispiel gemacht. Also es gab auch erste Gehversuche auf mobilen Plattformen Ego-Shooter hinzukriegen, was ja so immer noch so als die technische Meisterklasse von Spielen irgendwie aus irgendeinem Grund immer noch hält. Aber hat auch aber ganz.
Ich muss auch sagen, gerade diese Sachen waren für die Vita, für die PSP auch ein Problem mit der Zeit. Ich hatte immer so das Gefühl, die ersten PSP-Jahre, dass das Ding eigentlich immer nur so ein bisschen so eine Resterampe ist für nicht so ambitionierte PS2-Spieler.
Das stimmt.
Da haben halt gerade so Murks-Schmieden wie THQ halt immer ihren ganzen PS2-Ausschuss rüberportiert. die Ladezeiten vervielfacht dabei und einfach halt damit die Regale verstopft. Ich weiß noch, irgendwelche Wrestling-Spiele, die haben halt länger geladen als irgendein Neo Geo CD-Spiel.
Ja, ja, klar.
Das hat dem Gerät nicht gut getan, finde ich. Die Vita kam, ich sage immer Vita, furchtbar.
Ja,
DSP kam immer erst so zu sich dann, finde ich. Als so ein bisschen klar war, dass das Ding kein Mainstream-Hit mehr werden würde. Erst dann hat die so einen wirklichen Charakter rausgebildet.
Das stimmt, ne? Also man hat natürlich sehr viele Portierungen drauf gesehen. Es gibt, da können wir ja gleich nochmal ganz kurz drauf eingehen, auch wirklich einige extrem geile Portierungen. Aber du hast recht, also THQ hat sehr viel von diesem ATV-Kram draufgepackt, der jetzt nicht so cool war. Und es gab auch, es war halt für viele halt irgendwie nochmal so ein Ding, ja, wir machen eine PS2-Version und für die PSP auch, sozusagen. Ja, das
Problem wie bei der Vita auch, warum möchte ich denn ein PS2-Spiel auf der Vita spielen, auf der PSP spielen, wenn ich es doch genauso gut in groß auf dem Fernseher haben kann?
Genau.
Und das war meistens kein Spiel, die auf den Handheld zugeschnitten waren.
Richtig, also da gab es sehr wenig, also Sony hat vor, also mit so Sachen wie Dokoroko oder so natürlich schon versucht, die individuellen Features und auch eigene Sony Marken aufzubauen.
Sehr vorbildlich, finde ich.
Ja, das haben sie sehr, sehr cool gemacht. Da waren auch, also durch die Bank weg kann man fast alle Sony-Spiele auch empfehlen. Die sind wirklich extrem cool. Auch natürlich die klassischen Plattformer wie Dexter oder es gab auch einen sehr guten Ratchet und Clank-Teil dafür und so. Das ist alles super. Aber die Dritthersteller, die sind nicht so richtig aufgewacht. Ich habe auch fast das Gefühl, dass die meisten interessanten Titel tatsächlich aus Japan kommen.
Ja, klar, in Japan hat das Ding ja irgendwann abgehoben dann.
Ja.
Aus einem Grund primär, aber dafür dann richtig.
Der da wäre?
Der Monster Hunter.
Stimmt. Ich wollte gerade Rollenspiele sagen, aber Monster Hunter ist natürlich die.
Also, ich würde spontan sagen, ohne Monster Hunter wäre die PSP wahrscheinlich schon 3 Jahre vorher, hätte ich schon die Grätsche gemacht.
Ja, ja. Boah, also
Monster. Das war im Prinzip das, was für ein Gameboy dann Pokémon war.
Stimmt, ne? Monster Hunter ist ja auch in Japan richtig steil gegangen.
Also geht ja immer noch unglaublich steil.
Ja, ja, zu Recht. Also ist ja immer noch.
Ich weiß, damals, als ich zum ersten Mal drüben war, ist gerade wieder Neues erschienen. Mhm. Und da war einfach nur Ausnahmezustand. Mhm. Also wirklich, die komplette Yamanote-Line war voll mit Leuten mit PSP in der Hand, die alle Monster Hunter gespielt haben. Das ist keine Übertreibung.
So schön das Bild. Irgendwie alle sind vertieft.
Ja.
Und jagen Kreaturen. Es ist aber auch ein süchtig machen. Es gibt ja auch 3 Teile für die PSP oder so, ne? Oder mehr?
Ich glaube mindestens. Ich glaube sogar in Japan noch mehr. Es kam nicht alles zu uns von denen.
Ich glaube 3 in Europa, sowas, ne? Und in Japan deutlich mehr irgendwie. Aber es war auf jeden Fall ein richtiger Knaller. Und also ich meine, der PSP fehlt gegenüber der Vita der 2. Analogstick. Deswegen haben ein paar Spiele jetzt nicht so gut funktioniert. Also Ego-Shooter.
Ja, Monster Hunter Klaue, sage ich da nur. Die war schon, also ich konnte es nicht wirklich spielen, muss ich sagen.
Es war schwer, ne? Also gerade
kam. Ich hatte dafür einfach nicht die richtige Handphysiognomie. Ich war halt nicht bereit, die langfristig zu ändern.
Ja, man musste sich schon ganz schön verrenken stellenweise. Also ich finde so Sachen wie Rennspiele funktionieren hervorragend, weil das einfach ein sehr gutes, weil das halt im Prinzip dieses sonst das normale Button-Layout hat, das man so von der PlayStation kennt.
Ein Stick dafür, geht doch wunderbar.
Genau, geht wunderbar. Bei anderen Spielen war es dann schon ein bisschen schwieriger. Und die PS Vita ist dann im Grunde genommen so etwas wie die Verbesserung der PSP gewesen. Also zweiter Analogstick und hier und da noch ein paar Sachen irgendwie gemacht. Aber ein geiles Teil. Also wirklich auch, es gab mehrere Versionen davon. Ich dummer Idiot, habe wirklich die allererste Fassung damals verkauft.
Okay.
Ich hatte eine weiße PSP, die Loco Roco Edition sowieso. Und ich weiß nicht wieso, irgendwie aus irgendeinem Gehirnfurz heraus habe ich gedacht, dass ich nur eine PSP im Haus brauche und habe dann die alte Version verkauft. Und heute beiße ich mir so in den Arsch.
Also ich muss sagen, ich habe 2 Geräte im Haus. Ich habe eine ganz klassische alte, erste Generation.
Oh, du glücklicher.
Und, also halt eine richtig große Schwere noch. Und ich habe noch eine PSP Go gekauft, etwas später für relativ wenig Geld.
Ja, das war das Ding, das man ausklappen konnte und gar kein Laufwerk mehr hatte, ne?
Genau. Also war einfach ein Grund, ich wollte halt ein Gerät haben, mit dem ich halt dann ohne großartiges Rumgewurstel US-Importe aus dem US-Marktplatz spielen konnte.
Okay, ja, das geht ja damit ganz gut.
Ja, wunderbar geht das. Hat auch Speicher, der Bildschirm ist wieder super gut, es hat ein gutes Handling und Spiele wie Ys oder Luna kamen ja lange Zeit nicht nach Deutschland. Später kamen sie doch noch nach, aber wer hätte es ahnen können.
Ja, ja, klar. Und
es einfach eine schöne Kuriosität so im Haus zu haben, eine PSP Go, die haben nicht so viele Leute.
Ja, ich würde auch durchaus überlegen, mir auch mal nochmal irgendwann eine bei eBay zu schießen. Aber
das kostet nicht mehr viel Geld heutzutage.
Ja, wegen dem fehlenden Laufwerk. Das ist halt wirklich, also ich bin mehr so der physikalische Typ, was Sammeln und so betrifft. Ich habe die Sachen halt wirklich gerne auf der OMD. Deswegen war die Go jetzt erstmal nicht so interessant, ja. Aber es ist natürlich trotzdem aufgrund der geringen Größe und so ein ziemlich attraktives Gerät für.
Ich gebe auch zu bedenken dabei natürlich, so um in den Graubereich vorzustoßen. Mhm. Die PSP kann man natürlich halt ohne Ende modden mit minimalstem Aufwand heutzutage.
Ja.
Das heißt, wenn man so eine PSP Go in der Tasche hat dann, da kann eine ganze Menge anderes Zeug drauf laufen, was darauf nicht eigentlich laufen sollte, theoretisch.
Genau, das werden wir nicht weiter erläutern.
Also zum Beispiel meine PS, einige PS1-Spiele einfach halt dann schön da drauf gepackt dann, noch mit einem Patch versehen dann. Jetzt kann ich zum Beispiel Policenauts auf Englisch unterwegs spielen.
Das ist natürlich ein gutes Argument, so Fan-Translations, das stimmt.
Ja, oder auch hier Suiko Gaiden, solche Geschichten.
Das ist cool.
Das ist mir nicht wert.
Das stimmt. Ja, da dürfen wir jetzt nicht so genau drauf eingehen, aber Fan-Translations sind eigentlich eine coole Sache, weil es dann halt auch ein paar Spiele, die es einfach, die keine Übersetzung bekommen haben, wegen dem, nicht weil sie schlecht sind, sondern einfach weil der Markt für Europa, also weil sich das für die Publisher wahrscheinlich nicht gelohnt hätte, haben sie sich einfach die Lokalisierungskosten gespart und das dann in Japan gelassen. Aber es gibt ein paar sehr, sehr schöne Sachen, die einfach nicht rübergekommen sind. Ja, ich habe dieses 3000er-Modell. Aus dem Grund halt auch, weil, also der Bildschirm und so ist schwächer, es fühlt sich, ist halt leichter und so, alles ein bisschen günstiger, was Sony auch gerne macht, ihren Hardware-Revisionen, was aber auch okay ist.
Und du bist witziger Sache, Nintendo baut bohrt auf, Sony speckt ab.
Das ist witzig, ne? Aber ich fand diesen Videoausgang, fand ich wichtig. Also gerade zum.
Ich hab Bock drauf tatsächlich.
Ja, also zum Video-Capturen ist das wirklich cool. Deswegen ist diese Idee, dann halt zum Beispiel auch hier so die PSP, so Handhelds aufzunehmen, nicht abwegig, weil man kriegt dann über Komponente eigentlich ein ganz vernünftiges Signal raus. Also man sieht natürlich, dass die Auflösung der geringere ist und sieht jetzt nicht so fett aus.
Aber ich glaube, hat die 480 mal 272?
Irgendwie so, ne? Also auf jeden Fall eine ziemlich reduzierte Aufnahme. Ich hab das über einen 52 Zoller hier angeschlossen, das ist natürlich schon ist natürlich schon was anderes, aber ansonsten, es klappt eigentlich gut. Also man kann damit das Material aufnehmen. Es ist ein super Ding. Es war ein Grund für mich, die 3000er zu holen. Aber ich honk, also wie gesagt, der Bildschirm, der eingebaut ist, der ist halt nicht mehr so schön wie bei der ersten Version. Und es gibt ja davon sogar noch eine total abgespeckte Version mit Monolautsprecher und noch schlechterem Bildschirm.
Ja, das nur bei unserer Ausgabe in Europa, ne?
Ja, PSP Street oder so heißt das. Und das ist wirklich ein Stück Scheiße.
Diese Konsole oder? Die sehe ich gerade vor mir.
Also die PSP Street, die war richtig ein Stück Schrott.
Genau, ich bin hier gerade bei Amazon.de und sehe das Ding gerade.
Furchtbar.
Bestseller Nummer 1 in PlayStation Portable Konsolen, kostet gebraucht und neu ab 58 Euro.
Ja.
Und für ein 10er mehr gibt es dann die 3004er in schwarz.
Also wenn ihr jetzt noch eine PSP nachholen wollt, nicht die PSP E1000 kaufen, das ist die PSP Street, die ist furchtbar, das ist die kostengünstigste Kackversion. Ja, ein Stück Plastik ist das. Nee.
Da aber das generell, ich sehe gerade, also PSP sind echt günstig tatsächlich. Also so 70 Euro. Hier eine 40er, also für 40, na, das ist sogar eine alte hier. Schön.
Ah, ja. Also die 2000er Version habe ich, dieses Limit Light, die habe ich nicht in der Hand gehabt. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kenne nur die 3000er, die ist passabel, die ist okay. Also wenn man mal reinzocken will, ist, glaube ich, auch die verbreiteste von allen. Die hat halt natürlich auch noch so andere Verbesserungen. Also die hat etwas schnelleres UMD-Laufwerk und wie gesagt, diesen Video-Out und Ladegerät ist ein bisschen besser und solche Sachen. Akkulaufzeit ein bisschen höher. Das hat schon so ein paar Verbesserungen auf jeden Fall, aber so die Wertigkeit, so dieses Gefühl von geil und sexy Handheld, das hast du nur mit der 1000er.
Die ist am besten dabei auf jeden Fall.
Und dann auch noch die in Weiß. Also ich meine, der Daumennupsi, dieser Analogstick, der wird dann zwar ganz schön schnell dreckig, aber
mit so einem Ohrenstäbchen und ein bisschen Alkohol, dann läuft die Sache.
Genau, dann läuft das wieder so. Aber die war einfach schön und ich, blöder Idiot, hab die verkauft. Ah. So, jetzt werde ich mich noch ein bisschen selbst kasteilen. Und wir sollten vielleicht mal drüber gehen. Was ich noch sagen wollte, hier zu den Ports. Es gibt noch, das wollte ich noch abschließen, nicht, dass man denkt, dass alle Ports scheiße sind. Es gibt ein paar Ports, die sind extrem beeindruckend und haben auch sehr unter Beweis gestellt, dass die PSP einiges kann. Was mich tatsächlich am allermeisten beeindruckt hat, ist Test Drive Unlimited.
Okay, habe ich nie gespielt, muss ich zugeben.
Also das ist eigentlich ein Xbox 360 Start, oder weiß nicht, ob Starttitel, aber auf jeden Fall ein früher Xbox 360 Titel gewesen, den ich aber damals auf der PS2 gespielt habe. Und das war auf der PS2 schon ziemlich cool, weil das war eigentlich so als so mit großer Online-Komponente angekündigt. Da wollte man Xbox Live halt ordentlich featuren, also immer dieses Online-Ding. Das, was etliche andere Spiele heute halt auch machen, hat Test Drive Unlimited also schon sehr, sehr früh gemacht. Hat leider jetzt nicht so die Anerkennung dafür gekriegt, aber die waren im Prinzip Vorreiter von diesen ganzen Quick-Menüs, dass man da auch schnell in Rennen einsteigen konnte und all solche Sachen. Und man ist dann halt auf so einer großen Insel rumgefahren. Und die war wirklich groß. Also man brauchte ungefähr, ich glaube, eine Stunde, um die einmal komplett zu umfahren irgendwie. Also Stunde in Echtzeit. Das war ein riesiges Straßennetz von Hawaii, glaube ich. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich das authentische Hawaii war. Da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher.
Soweit ich weiß, ja. Ich habe mir das zweite damals gekauft, weil ich wieder über Hawaii fahren wollte, aber ich musste das irgendwie durch 3 Stunden mal locker durch, hatte ich keinen Bock drauf.
Ja, der zweite ist auch nicht mehr so gut wie der erste. Der erste war wirklich extrem cool. Und es gab eine erstaunlich gute PS2-Version, die fast alles, bis auf natürlich die Auflösung und so ein paar grafische Sachen, übersetzt hat auf die PS2. Die hatte ja so einen, also tatsächlich auch einen Internetanschluss durch das Modem. Auch die späteren Slim-Modelle hatten ja ein eingebautes Modem und so, was ganz cool war. Und oder Netzwerkanschluss. Und die PSP-Version ist eine fast, also mit ganz geringen Abstrichen, fast eine 1:1-Version davon. Die haben es echt geschafft, diese komplette Insel auf diese OMD zu packen, die streambar zu machen. Es gibt so etwas wie Weitsicht in einem PSP-Spiel. Man kann Hügel schon von Weitem sehen. Also natürlich ist die Auflösung, die Framerate jetzt nicht so hoch wie bei der 360 oder bei der PS2-Fassung. Aber ich war erstaunt, wie viel da drin ist. Sogar der Online-Modus ist mit dabei. Du kannst mit dem Ding halt online gehen und so ähnlich wie bei der PS2-Version online zocken. Auf der PSP. Und das war echt, also da war ich wirklich überrascht. Und also ich weiß das halt auch so genau, weil das war so ein Spiel mit dem, das ist so ein Cruisen-Spiel. Man kann da einfach fahren, fahren, fahren und fahren. Fahren, fahren, fahren und es funktioniert super. Also es war wirklich ein sehr, sehr entspannendes Spiel, was ich damals im Zug sehr gerne gespielt habe und funktioniert wirklich gut. Ein Geheimtipp. Also wer das noch nie gespielt hat oder für unterwegs so ein Rennspiel braucht, es gibt die ganzen anderen Rennspiele, waren alle abgespeckt. Need for Speed war abgespeckt, Ridge Racer jetzt nicht, Ridge Racer war cool, aber Burnout war auch ein bisschen
Version.
Wie bitte?
War ja auch eine eigene Version, war ja keine Umsetzung.
Also. Genau, war ja auch immer eine eigene Version und war auch nie so gut wie die große Portierung. Hat es immer angepasst. Aber die Testdrive war wirklich so gut, sie es konnten. Es fehlen ein paar Sachen, wie dass du deinen Charakter nicht anpassen kannst und es ist eine Cockpit-Ansicht, ist aus Performance-Gründen halt weggefallen. Das hat die PSP dann einfach nicht mehr geschafft. Aber ich war echt erstaunt. Da ist einfach das komplette Straßennetz drin. Du kannst, die Kamera zoomt auch rein und raus, wie man es heute von GTA 5 kennt, so auf der PSP. Und es gibt natürlich ein paar Ladeunterbrechungen, aber die haben es halt geschafft, echt dieses ganze Ding darauf umzusetzen. Also, geiles Ding. Und davon ab gibt es natürlich etliche andere Spiele, die es trotz, also God of War zum Beispiel ist ja ein Fest auf der PSP.
Das ist echt beeindruckend, ja.
Ja. Also das Ding hatte was. Mit geschickter Programmierung konnten die schon ein paar coole Sachen machen. Ich muss mir noch mal so ein Modell kaufen, weil mein Analog-Nupsi, der gibt so langsam den Geist auf. Vielleicht muss ich mir mal eine bei eBay schießen. Oder mir.
Was doch bei Amazon nicht die Dinger
wie oder gesagt. Oder die von Manu Schnochen. Das spielt ja eh nur digital. Ja, Geheimtipps.
Ja, wo fangen wir an?
Wo fangen wir an? Also es gibt.
Du einen vorschlagen?
Also vorab, es gibt die üblichen PSP-Spiele, die jeder mal, wenn er eine PSP hat, braucht. Motorstorm, Dexter,
Crisis Core.
Wie bitte?
Crisis Core,
Final genau, Fantasy. Final Fantasy Crisis Core, ein paar andere Rollenspiele, die mir jetzt nicht einfallen.
Die Personas zum Beispiel.
Die Persona, genau, die Personas.
Oder Final Fantasy Tactics würde ich auch noch sagen.
Mhm. Es gibt von
ganz dringend Ridge Racer eben.
Ridge Racer, es gibt einen sehr guten, es gibt einen guten Twisted Metal Teil, es gibt Gran Turismo, was auch technisch sehr beeindruckend ist, auch zwar
Tekken sehr gut rübergezogen.
Stimmt, Tekken Resurrection oder so heißt das, ne?
Tekken 5 und 6 gibt's sogar, ja.
Oh, sehr interessant. Es gibt sehr gute Sega-Titel, also es gibt eine coole Umsetzung von Outrun 2. Es gibt Afterburner, gibt's einen coolen Teil, Black Falcon oder so heißt der. Die sind alle gut. Also das sind die üblichen Sachen, die muss man. Auch
sehr empfehlenswert doch am Schluss von Capcom Power Stone.
Genau, die Power Stone Collection, die gibt's. Ja. Es gibt von Konami. Ja,
richtigen Multiplayer, also oder hat's Multiplayer? Ich weiß gar nicht genau.
Das weiß ich nicht. Aber
ist auf Dreamcast, aber immer noch fucking Power Stone. Also
ja.
Das ist ein Verbrechen, das Power Stone nicht mehr gibt heute.
Das ist wirklich ein Verbrechen. Also das war wirklich ein fantastisches Spiel. Wir müssten mal eine Dreamcast-Folge machen. Eine weitere Dreamcast.
Ganz begrenzten Geheimtipp.
Ja, aber die solche Sachen, das ist klar. Also die sind von vornherein empfehlenswert. Capcom hat auch ein paar andere Sachen umgesetzt, wie Darkstalkers.
Ja, wäre auch ein Starttitel gewesen damals.
Ja, es gibt Last Blue, gibt es auch für PSP. Also wer es unbedingt unterwegs spielen will, gibt's, gibt es auch solche Spiele für die PSP. Also es gibt sehr viele coole Sachen. Wir wollen jetzt aber mal so ein paar Sachen in den Vordergrund rücken, die nicht jeder kennt. Lass uns doch mal anfangen mit Half-Minute Hero.
Mhm, ist so eine gute Idee, ja.
Weil das ein Spiel ist, das wir beide gespielt haben und das ist, ja, das ist so geil.
Mein erster Gedanke war damals gewesen, toll, noch mehr Pixel-Grafik. Mhm. Das war so eine Zeit, irgendwie, als jeder irgendwie Indie und Grafiker dachte, ich mache mal wieder Pixel-Grafik und bin wieder total in.
Ja.
Aber dann habe ich eben auch gemerkt beim Spielen dann, es passt perfekt. Es ist ein Spiel, das Pixel-Grafik wirklich auch halt zum Spielprinzip erhebt und wo es einfach auch Sinn macht, das so zu darzustellen.
Absolut.
Nicht einfach halt nur eine Sparmaßnahme ist oder auf der Welle mitreiten ist.
Also ich habe das Spiel jetzt gerade in der Hand, ne? Ist von Rising Star Games rausgekommen. Ich weiß gar nicht, ob es in Europa eine Version gibt, aber die PSP ist ja regionalcode-frei, deswegen kann man...
Auf jeden Fall in Europa raus in irgendeiner Form.
In irgendeiner Form. Ich glaube sogar nur als Download oder so, ne? Aber und hier steht hinten drauf, you have 30 seconds to save the world. Und viel besser kann man dieses Spiel eigentlich überhaupt nicht zusammenfassen. Ja.
Ich meine, die Jungs haben quasi ein Rollenspiel genommen, so ein ganz normales JRPG mit allem drum und dran, mhm, und eben 30 Sekunden gepresst.
Genau.
Mit Stadt und mit Grinding und mit Endbossen, allem drum und dran.
Ja, mal drüber nachdenken. Also man hat insgesamt nur 30 Sekunden Zeit, um den Untergang der Welt zu verhindern. Und diese Zeit wird natürlich im Laufe des Spiels immer wieder zurückgesetzt durch verschiedene Faktoren. Aber das bedeutet effektiv, dass man in Kämpfe reingeht oder dass man in Städte und Quests löst und so und hat dafür immer nur 30 Sekunden. Und es läuft die ganze Zeit dieser Timer oben ab. Und es bleibt unerbittlich bei diesen 30 Sekunden. Man hat, und dieses Spiel wird dadurch so unglaublich schnell. Also es hat eine Spielgeschwindigkeit, die ist wahnwitzig.
Ja, aber ich finde, es frustet nicht und es stresst dich auch nicht so extrem, wie jetzt zum Beispiel andere Spiele mit dem Zeitlimit. Mhm. Also ich war von einem Final Fantasy Lightning Returns weitaus gestresster als von diesem 30-Sekunden-Ding.
Ja, es sind ja immer diese Häppchen sozusagen. Also,
du wirst von nie zu weit zurückgeworfen, wenn du irgendwann einen Fehler machst oder Mist baust.
Das stimmt, ne? Aber man muss sich halt beeilen. So. Und das ist sehr, sehr angenehm. Also dafür, weißt du, bei so japanischen Rollenspielen, es gibt ja auch so die Vertreter, die sich sehr, sehr strecken. Also wo diese Rundenkämpfe sehr, sehr lange dauern und das sehr, sehr öde ist teilweise und so. Aber die haben sie ja einfach komplett rausgenommen. Und das Ganze, und das Geile ist halt auch, das nimmt sich überhaupt nicht ernst, das Spiel. Also es hat die ganze Zeit so einen Meta-Humor, der auch Rollenspiele so per se immer auf die Schippe nimmt und so weiter und sich nicht ganz so ernst nimmt. Und das ist also wirklich die beste Mischung aus Arcade und RPG, die ich je gespielt habe. Super witzig.
Sehr cooles Ding auf jeden Fall.
Sehr cooles Ding.
Half-Man auch noch auf der Xbox 360 als Download mittlerweile.
Ach was, echt?
Ja.
Das wusste ich gar nicht. Auch so in Pixel-Grafik, das erträgt doch keiner. Also auf der Xbox meine ich.
Ja, ich weiß nicht, ob die Leute gekauft haben, aber es gibt es auf jeden Fall.
Verrückt. Ja, aber ich finde, für unterwegs ist es natürlich perfekt, ne? Weil durch diese kurzen Sessions kannst du es halt auch grandios unterwegs spielen, weil du halt in relativ kurzer Zeit Progression bekommst. Wie gesagt, weil die Kämpfe nicht lange dauern. Also wenn du die PSP einschaltest und 2 Minuten spielst, bis ein paar Haltestellen überbrückst, hast du schon wieder eine ganze Menge geschafft. Das ist schon sehr, sehr witzig. Also sehr cool, Half-Minute Hero. Ich schreibe die Sachen dann später auch nochmal ins Blog. Riesenempfehlung. Willst du weitermachen?
Ja, ich würde mal vorschlagen, mal so ein 3- oder 4er-Pack direkt. Mhm. Und zwar die feinen Konami-Shooter von früher.
Ja, geil.
Da gibt es nämlich 4 Packs. Es gibt eine Gradius Collection, eine Salamander Collection, Parodius und Twinbee. Mhm. Aber von denen kam nur eine zu uns, und zwar in Deutschland ist die von Gradius erschienen.
Mhm. Da ist Gradius 3 und 4 sind dabei, oder?
Das ist, Moment, ich habe sie hier im Schrank, ich ziehe es mal gerade eben raus. Da ist mehr drauf, da ist Gradius, Gradius 2, Gradius 3, Gradius 4, Gradius Gaiden drauf.
What?
Mhm.
Das kann ich sehen lassen. Das ist ja geil. Weil ich habe für PS2 habe ich auch eine Gradius Collection, aber da ist nur 3 und 4 mit dabei. Das war
ja der Starttitel gewesen.
Genau. Und später noch das absolut fantastische Gradius 5.
Das war auch ein Traum, ja.
Das war ein Traum. Ein Traum. Ein Shooter-Traum. Aber auf jeden Fall geil. Das ist ja eine fette Packung.
Ja, also wer die sucht übrigens, sehr auch gerade gebraucht, gibt es die ab 8,99 Euro.
Das ist ja wirklich ein guter Preis. Es gibt
auch keinen Grund, das Ding nicht zu kaufen.
Also Gradius ist wirklich also für die Leute, die sich jetzt fragen, wer Gradius, what the fuck, das ist ein total, also eins der besten Shoot'em-Ups, die es überhaupt gibt. Also vom Design, vom Art-Design, von der Musik, vom Spielgefühl, vom Power-Up-System, ein durch und durch extrem gut durchdachtes, forderndes, aber gleichzeitig auch sehr faires Spiel. Dass das über Jahre hinweg eine große Fangemeinde sich erhalten hat und etwas sein wird, woran man sich auch sehr positiv erinnert, wenn Konami weiter untergeht.
Ja. Also gerade Gradius 2 zum Beispiel finde ich eigentlich so wirklich rundherum perfekt.
Ja.
Ist für mich eigentlich auch das Beste der Serie tatsächlich. Mhm. Den 5 mal ausgehen, der 5 ist wieder sehr speziell natürlich, wegen Treasure und so.
Ja.
Aber von den klassischen Gradius-Teilen ist so für mich der 2. der Beste und den gibt es auch in der wunderbaren Form.
Genau. Also ist
spannend, es gibt ja eben noch mehr von diesen Sammlungen. Der Rest kam aber leider nur in Japan raus. Mhm. Da gab es eine Parodius-Collection mit allen Parodius-Episoden drauf. Selbst mit der ersten MSX-Episode, die du heute noch spielen kannst, aber sie ist eben mit drauf.
Genau. Parodius war im Prinzip die Parodie von Gradius.
Ja, spielerisch ganz genauso gut, finde ich sogar noch besser, aber halt knallbunt und albern mit fantastischer Musik.
Mhm. Super geil, ey. Also, das ist auch die einzige Collection, die ich tatsächlich habe von Konami, weil ich das super gerne auf dem Super Nintendo damals gespielt habe. Und da sind mit dabei Parodius, Sexy Parodius. Und
Space Journey, also der 2. Teil.
Ja. 3-4 Spiele oder so, ne, sind da mit in dieser Sammlung mit drin.
Also mindestens 4 klassische Parodius-Spiele. Mhm. Ah, wie ihr auf Japanisch wieder lesen könnt, hier was drauf ist. Also auf jeden Fall Parodius ist drauf. Mhm. Parodius, also Strange Journey ist drauf, der 2. Teil, das Original von MSX. Sexy Parodius und dieses Talking Parodius im SNES ist dabei.
Ach ja.
Also wiederum halt die komplette Reihe auf einer UMD. Mit nur dem kleinen Nachteil, also finde ich es eigentlich vertretbar, sie mussten aus Lizenzgründen 2-3 Musikstücke austauschen.
Ja, das ist aber besser als nichts, ne?
Eben, finde ich jetzt vertretbar, ist in Ordnung.
Das ist schon okay. Parodius ist halt witzig, weil das ist eins von den Q'em-Ups. Der Name ist Programm, das sind halt Shoot'em-Ups, nur halt nicht, dass man statt so einem ernsten Science-Fiction-Design wie bei Gradius, so alles seriös und so ein bisschen erwachsen,
und so weiter.
Genau, hat man alles ausgetauscht gegen knuffig, bunte, süße Dinger. Und man fliegt dann also rum mit einem Oktopus, kämpft gegen Riesendelfine und Piratenkatzen und es wird immer absurder von da und ballert irgendwelche kleinen Kreaturen ab und so. Das nimmt sich halt alles so überhaupt nicht ernst und ist einfach nur knallbunt und extrem. Ja, es ist quasi Lebensfreude in Videospielform gepresst.
Absolut.
Ja, super, super. Man kann Witz.
Von dem Ding nur breit grinsen im Prinzip.
Ja, eigentlich schon. Also, das ist, nimmt sich halt überhaupt nicht ernst, macht deshalb aber auch unglaublich viel Spaß und in so eine ähnliche Kerbe steckt auch Pop'n Twinbee eigentlich ein.
Ja, genau. Gibt es ja auch einige Arcade- oder NES-Teile und so weiter. Mhm. Und die meisten davon sind auch wieder eben auf einer UMD zusammengefasst. Leider fehlt mir das Ding immer noch. Ich musste mal irgendwann wieder suchen, wenn ich nach Japan komme, aber.
Oh ja, bring mir eins mit.
Ja, wenn ich was sehe.
Ja, ich habe das.
Die kriegt man ganz gut drüben. Die kosten zwar ein paar Euro mehr als andere PSP-Spiele, weil sie halt einfach immer noch zeitlos gut sind und auch am besten beliebt sind, aber. Mhm. Also kann man ganz gut kaufen.
Es ist halt auch ähnlich wie Parodius vom Humor. Also ist auch sehr, sehr bunt und sehr, sehr fluffig, aber. Spielt nicht ganz so, genau, also mehr so ein bisschen konsistenter, also schon so, man hat eher so das Gefühl, dass es schon eher so ein einzelnes Universum ist und es spielt, die Spielperspektive ist eine andere, also man fliegt von unten nach oben. Wie nennt man das? Ja. Vertikal.
Ja.
Vertikal Shoot'em Up. Aber auch sehr cool. Davon habe ich tatsächlich auch das Super Nintendo Modul.
Das war auch echt toll.
Bei der Pop'n Twinbee Collection ist aber wahrscheinlich auch, sind auch mehrere Teile mit dabei dann. Mhm, natürlich.
Ja. Und dann haben wir zum Schluss dann noch eben so mein Liebling fast schon, und zwar Salamander Portable. Mhm. Das ist halt eben, ja, Salamander ist bei uns nicht so vielen Leuten was eigentlich, weil bei uns kam es damals als Life Force auf NES raus.
Ah.
So auch als Gradius-Sequel so ein bisschen platziert, aber es ist eine eigene Serie eigentlich, mit eigenen spielerischen Ansätzen. Mhm. So ein Wechsel zwischen Vertikal- und Horizontal-Levels. Du hast ein anderes Extrawaffensystem und du hast halt sehr viel von diesem biotechnologischen Design dann, mit halt so Zellen, die irgendwie rumwuchern und so Bossen mit Metall und Greifarmen und so ein Zeug. Sehr verstörend, wo das die Japaner halt richtig gut können natürlich.
Das google ich direkt mal, das ist ja geil. Das ist eigentlich genau mein Ding.
Also super gutes Zeug. Da ist halt eben also Life Force drauf. Salamander, ich glaube Salamander Gaiden heißt es, ist drauf. So ein hochauflösendes 2D-Sequel, was super gut aussieht. Mhm. Auch die bei uns erschienen. Gradius 2 ist drauf, was jetzt nicht mit diesem Gradius 2 von der Collection zu tun hat, ist eine komplizierte Seriengeschichte.
Ja.
Und mein Geheimtipp vor allem, 66 ist drauf.
Ah, hast du das ja. gehört? Nee, sag mir nichts, aber ich sehe gerade den Wikipedia-Eintrag vor mir, die sind live recherchiert.
Sieht also, aber ist auch ein Konami-Shooter, der in der Arcade rausgekommen ist, vor vielen, vielen Jahren. So zu SNES-Zeiten, das Ding war einfach technisch so unfassbar fortgeschritten, daher wäre einfach ein SNES abgeraucht beim Gedanken daran wahrscheinlich. Das Ding war halt voll mit Rotationseffekten und riesengroß zusammengesetzten Sprites. Dein Raumschiff hatte so drei Greiftentakel, mit denen es Gegner greifen und aussaugen konnte.
Abgefahren.
Also es war ein Effektgewitter erster Güte und also wie auf Konsole einfach damals nicht machbar.
Ich sehe gerade die Bilder, es sieht sehr cool aus. Sehr, sehr düster, also sehr viel düsterer als Gradius sogar. So mit riesen Gehirnen.
Genau, das ist Life Force und so.
Oh, ja. Geil. Geil. Ja, das ist cool. Oh, das muss ich unbedingt merken. Gibt es auch Umsetzungen für andere? Für PlayStation sehe ich gerade. PlayStation und Saturn.
Ja.
Genau. Das wäre vielleicht auch noch eine Alternative irgendwie zur PSP-Version. Aber sehr, sehr schön, ja.
Da ist halt einfach alles zusammengepasst natürlich bei dieser Collection. Das ist einfach die komplette Reihe dann.
Ich finde, solche Sachen spielen sich sowieso unterwegs sehr, sehr gut. So Shooter, finde ich so. Das macht wirklich Spaß. Es ist halt auch so eine abgesteckte Spielzeit. Also man kann immer damit rechnen, dass so eine Stage zwischen 5 und 10 Minuten geht. Man kann sich so ein bisschen drauf einrichten. Ich habe ein paar Shooter habe ich tatsächlich dann halt auch gekauft. Also kennst du Cyanide? Cyanide Resurrection?
Nee, sag mir nicht zum Beispiel.
Das ist so ein Ding gewesen, wo du so Star Fox-mäßig gespielt hast im Grunde genommen, nur dass du dich so ähnlich wie beim Myst um 360 Grad drehen konntest. Also das ist von einem niederländischen Entwickler, glaube ich. Ich glaube von Playlogic oder so.
Okay.
Eins der interessanteren Spiele, die rausgebracht haben, den generell ein ganz interessantes Portfolio. Also von Kritikern immer sehr verschmäht, aber so im Nachhinein eigentlich ein ganz cooles Ding, paar ganz coole Spiele rausgebracht. Und das Cyanide, da war die PSP-Version sogar eigentlich die coolste. Also es gibt auch eine PS2-Fassung, die leider so ein bisschen Probleme mit der Videokompression hatte.
Und leider oft vor.
Ja, und die PSP-Version, die ist aber super. Also gerade wenn man sie vom Memory-Stick spielt, dann kommt das ganz gut rüber. Weil das war, also wie gesagt, du konntest dich ja drehen wie in so einem Geschützturm drumherum. Das war das Raumschiff in der Mitte. Man hatte so geringen Einfluss auf die Flugbahn, so ähnlich wie bei Panzer Dragoon Orta. So kann man sich das vorstellen. Und aber das Ganze wurde per Video berechnet irgendwie. Und wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat und die Kopfhörer auf hat und diese Technomusik treibt und man ist so drin im Spiel, dann kam man schon ein ganz geiles Geschwindigkeitsgefühl rüber. Also es war eins der ganz coolen PSP-Spiele. Und was auch ganz witzig ist, wo wir gerade schon bei Shootern sind, das wollte ich jetzt eigentlich für eine nächste Folge aufbewahren, aber wo wir dabei sind, was ganz witzig ist, ist Platypus. Kennst du das?
Nee, kann ich auch nicht.
Das ist auch ein Shooter, wo alles aus Knete besteht.
Okay, das klingt jetzt richtig geil gerade.
Also es ist wirklich so. Also
Cyanide schreibt sich wie?
Wie X.
Auch den Laser gut zu wissen.
Genau, X, Y, A, I, Cyanide sozusagen. Also nur mit X, Y. Ich schreibe das auch nochmal in den Blogpost rein. Das ist ein Spiel, das habe ich.
Effekt kostet gebraucht ab 3,87 €.
Ja, das wäre ein Spiel, das ich mir vielleicht auch nochmal nachkaufen muss, weil ich habe.
Die japanische Importversion für 10 € bin ich dabei.
Weil ich habe leider nur die PS2-Version. Ich habe die PSP-Version bei einem Freund mal gespielt. Mhm. Die kam mir flüssiger und fluppiger vor. Und das ist bei so einem. Um dir die Illusion halt nicht zu nehmen, dass du da tatsächlich durchfliegst durch diesen Tunnel sozusagen, ist es halt auch cooler, wenn die Animation im Hintergrund nicht stockt. So bei der PS2-Version war das so. PS2-Version auch ganz nett, aber du merkst halt immer, dass dann bei dem Videoloop dann neu angesetzt wird. Weißt du? Also dann wiederholt der Loop sich und dann gibt es so eine minimale Pause, aber das merkt dein Gehirn natürlich sofort und das war da bei der PSP-Version, glaube ich, meiner Meinung nach nicht. Platypus ist witzig. Also Platypus, das muss ich direkt sagen, hat eine ganz schreckliche Musik. Kommt nicht an Gradius oder an die Konami-Sachen Kompositionen heran, ist ist in dem Department nicht so cool, hat glaube ich also ich habe einige Melodien wiedererkannt, ich glaube so ein paar davon kommen so aus der Amiga-Zeit, so Remixes aus Amiga-Sachen, aber irgendwie klingt's, hat's mich nicht abgeholt, dafür ist aber das Spiel trotz seiner Knetoptik erstaunlich schwer. Also man muss sich schon recht konzentrieren, um das alles platt zu kriegen, und ich finde halt dieser Knet-Look macht das Ganze wirklich witzig. Platypus gibt es auch für ein
PC. Letzte Amazon hier.
Ja.
Kostet ab 7 €.
Ach, ein Witz eigentlich. Es gibt das auch für ein PC. Da aber auch einen zweiten Teil, der nicht für die PSP rausgekommen ist. Mhm. Und wer mal was Ungewöhnliches sehen will, das würde ich empfehlen. Also Knetoptik schon sehr, sehr geil. Hat ein bisschen Probleme mit dem Spiel. Auf
meine Liste gewandert.
Wie bitte?
Gerade eben auf meine Wunschliste gewandert.
Ja, schau es dir mal an. Also ich finde es nicht schlecht. Es ist also vom Spieldesign und vom vom Pacing nicht so gut wie Gradius. Das darf man nicht erwarten. Es ist halt schon ein kleiner Titel, mehr so. Ja,
aber finde ich in Ordnung. Ich meine, einfach gegen Gradius kann man gerne mal einen zweiten Platz oder einen dritten Platz machen.
Genau. Also, aber der wird, das ist schon witzig mit dieser 3D-Welt und so. Habe ich jetzt doch Platypus, wollte ich eigentlich das nächste Mal, aber gut.
Ja, so kann es gehen.
Wollen wir gleich mal bei fliegenden Sachen bleiben?
Ja, ich hätte auch so erwähnen ganz kurz Darius Burst.
Mm, da sind wir ja immer noch bei fliegenden Sachen.
Genau. Wiederum nur in Japan erschienen, aber auch wieder halt geht ab wie Drecksau.
Ja.
Da kann man nicht anders sagen, ist halt Darius.
Ja.
Und hat einen Mörder-Soundtrack, wie eben auch wieder alle Darius-Spiele.
Mhm. Mm.
Also ebenfalls wieder, wenn man es erwischt und auf Shooter steht, immer her damit.
Ja, das sind so diese klassischen Spielhallen-Shooter aus Japan, die einfach in den meisten Fällen extrem gut sind und sich auch über Jahre bewährt haben. Da gibt es halt echt wenig Konkurrenz, muss man einfach sagen.
Ich meine, was haben die halt die Leute im Westen kaum gemacht? Also so diese Shooter in diesem Sinne. Mhm. Es gibt ein paar aus Europa, von Bitmap Brothers zum Beispiel oder von Factor 5 eben.
Genau.
Aber das sind eben nur sehr, sehr wenige. Und halt in Japan hat halt Konami, Taito und Co. haben die Dinge halt einfach immer gerade rausgefeuert und haben sich immer wieder übertroffen gegenseitig.
Na, das stimmt. Also was ich noch erwähnen kann, ist von Arbeitskollegen, die haben ein Spiel gemacht, das heißt Himmelstürmer. Das geht auch noch so in die Richtung.
Ah, genau, ja. Mhm.
Das ist auch tatsächlich ein Spiel, was in Leipzig entsteht. Damit habe ich jetzt nichts zu tun, habe nichts daran gemacht. Ich arbeite an einem anderen Projekt, das die machen. Aber das wäre auch so etwas, was in diese Sparte geht. Ansonsten gibt es noch die Jungs aus München, wie heißen die nochmal, die für Nintendo 3DS noch Spiele gemacht haben?
Gott, wie heißen sie? Die sind auch richtig gut technisch auf jeden Fall.
Die sind super, ja. Also, da gibt's wenig. Also erstaunlicherweise immer nur Deutsche. Die haben dann so Spiele wie nicht nur Himmelstürmer oder das eine für PSP, wie heißt das nochmal? Für Dreamcast, Sturmwind gemacht oder so.
Mhm.
Aber sonst gibt's da wenig. Also die Liebe ist hier in Deutschland anscheinend am größten für solche Spiele. Und ansonsten gibt es da eigentlich relativ wenig. Ich weiß auch nicht, ob die sich so gut verkaufen. Also ich glaube, das letzte Größere war dieses Ding von Grasshopper.
Aus Ungarn.
Ja, genau. Wie hieß denn das nochmal? Das mit den Tieren.
Das hieß. Da war ich auf dem Event gewesen damals. Es hatte auch so einen seltsamen Titel, aber irgendwie war es geil. Mit so einem Tide-Element.
Ja, Sinemora war auch gut.
Das war echt schön.
Ja, es gibt also die Leute, die heute so ein Spiel machen, die machen in der Regel halt auch kein schlechtes. Da steckt schon viel Liebe drin. Also die
wissen genau, was sie tun normalerweise.
Die wissen halt normalerweise genau, was sie tun. Also wie gesagt, Disclaimer, Himmelstürmer, arbeite für die. Deswegen nimmt es diese Aussage so, schau mich hin, das würde ich gar nicht bewerten. Aber wenn so in dieser
Richtung. Ich arbeite nicht für die Jungs, aber ich finde die Dinger echt gut und macht auch auf der Wiener richtig was her gerade.
Ja, also vielleicht ein Tipp, guckt es euch einfach mal an, irgendwie so. Ja. Also vielleicht schaffe ich es dir mal, den Jazzführer für ein Gespräch hier in reinzulocken. Dann müsste es aber der Manu oder so machen für ein Interview. Mhm. Dann könnte er bestimmt. Also ich habe eine Folge auch über Dan Marco gemacht, da habe ich die Jungs auch kennengelernt, bevor ich mit denen ins Gespräch über ein anderes Projekt, für ein Rollenspielprojekt gekommen bin. Und das kann ich auch noch mal im Cast verlinken. Ich muss mir mittlerweile schon eine Liste machen, was ich ja alles im Cast verlinken soll.
Und übrigens genau, die Jungs in München hießen Shinnen.
Shinnen, genau. Super. Ich bin ein Riesenfan. Also ich bin vor allen Dingen ich fand auch diesen Bakterien-Shooter, den die auf der Wii U rausgebracht haben, fand ich voll geil.
Ja.
Der, wie hieß denn der nochmal? Der war richtig cool. Boah, ich hab's mit Namen.
Ja, aber heute wirklich.
Genauso. Na, es ist auf jeden Fall das einzige Spiel, was sie auf der Wii U rausgebracht haben. Wirklich sehr cool.
Ich habe gerade die Liste so, auf der Wii U ist erschienen Nano Assault Neo.
Nano Assault, genau.
Und dieses Jahr kommt dann auch noch Fast Racing Neo, was auch ziemlich geil wird wahrscheinlich, wenn schon Nintendo kein F-Zero machen möchte.
Mhm. Geil.
Und natürlich, wer es nicht kennt, Art of Balance ist auch ein ganz, ganz großes Spiel.
Schöne Sachen. Also die machen schon seit Jahren. Also für den 3DS haben sie auch ein paar sehr schöne Sachen gemacht. Die haben auf dem GBA haben sie Iridion zum Beispiel gekriegt. Das war so ein Pseudo-3D.
Grafikmonster, war total abgefahren.
Abgefahren, ne? Dass sie das überhaupt hingekriegt haben auf dem GBA. Das fand ich unglaublich. Also sehr talentierte Jungs, denen würde ich gerne irgendwann mal die Hand schütteln. Wirklich gute Sachen. Aber zurück zu unserer PSP. Ich wollte noch mal ganz kurz was noch mit Flugzeugen zu tun hat. Es gab früher auf der PlayStation 1 ein sehr, sehr cooles Rennspiel, das hieß Engine Racing. Sagt ihr das was?
Sagt mir was, ja, weil ich kann momentan nicht so richtig einordnen, muss ich zugeben.
Das ist ein Rennspiel gewesen, wo du aber statt mit Autos mit Düsenjets, also mit Kampfjets durch die Gegend geflogen bist. Also du bist Rennen geflogen, konntest aber da halt dabei auf Top Gun-artig auf Raketen und andere Sachen irgendwie zurückgreifen. Und das war für PlayStation 1-Verhältnisse ein sehr, sehr schnelles Spiel. Mhm. Also da gab es ja sehr wenig, was irgendwie so, was richtig flott war, bis auf so ein paar Ausnahmen. Und war einfach auch eine geile Idee, dass man halt, also es war vom Spielgefühl so ähnlich halt wie Star Fox oder Afterburner, so eine Mischung aus beiden, so wirklich, dass man ja schon so Ray-Shooter-artig nach vorne geprescht ist und so. Und man ist Rennen geflogen. Also es war schon sehr, sehr ausgefallen. Und es gibt einen geistigen Nachfolger davon. Ich weiß nicht genau, ob es von denselben Entwicklern kommt. Es ist auf jeden Fall ein ganz anderer Publisher, ein ganz anderer Name. Das heißt Mach. Ist die Abkürzung für Modified Air Combat Heroes. Und okay, ist im Grunde genommen dasselbe Spielprinzip. Also man steigt hier auch wieder in Kampfjets, fliegt auch wieder rennstreckenartig im Kreis, muss Rennen absolvieren, was dann auch so mit Power-Ups und so funktioniert, also so ähnlich wie bei Mario Kart. Hat aber darüber hinaus auch noch so einen Dogfight-Modus, falls man halt ganz klassisch spielen möchte. Und ist technisch gesehen eigentlich ganz geil. Also ich fand es für PSP-Verhältnisse wirklich auch sehr hübsch und sehr, sehr schnell und sehr, sehr fluppig. Und wirklich ein kleiner Action-Geheimtipp. Auch eine ungewöhnliche Idee, weil ich habe sowas. Es gibt noch so Sachen wie Freaky Flyers oder so, die so in eine ähnliche Richtung gehen, aber keins, was jetzt so versucht hat, so das eher so in so eine ernsthafte Richtung aufzuziehen, weil es gibt jetzt keine Maskottchen oder sowas. Das sind halt schon einfach nur diese Kampfjets, die halt schon sehr, sehr erwachsen aus vom Stil. Aber die Idee ist halt geil, im Kreis zu fliegen und rennen, also mit Düsenjets rennen zu fliegen. Kann man auch im WLAN spielen übrigens. Also gibt ja gegen 8 Leute kann man es auch zocken, falls man so viele Leute findet. Mhm. Was sagt denn Amazon?
Moment, ich schaue nach.
Aber das kann ich mir kaum vorstellen, dass es teuer ist. Ist ein Spiel, was über Sierra erschienen ist?
Nee, es ist tatsächlich teuer. So, wie heißt nochmal genau?
Mach. Einfach Mach. Mach PC. Also M-A-C-H.
Okay, Sekunde, das dauert ein bisschen. Da muss ich erstmal wieder die Suchkriterien anpassen.
Mhm. Ist ein Spiel, das über Sierra rausgekommen ist, von Kujo entwickelt. Die haben.
Ich glaube nicht, dass damit Mach's nochmal Sven gemeint ist.
Nein. Oh Gott, ich habe die Spiele verdrängt. Die waren so schlecht.
Ja, ich auch bis gerade eben.
Mist. Jetzt habe ich es wieder in meinem Gehirn. Ich
finde gerade nichts, leider.
Ach, das ist ja interessant. Vielleicht muss man es auch mit Punkten schreiben. Ich versuche es mal. Ah, muss man mit Punkten schreiben. 2 Euro.
2,05 Euro. Das muss ich gut überlegen, ob ich das wirklich leisten möchte.
Ja, das ist ein bisschen teuer. Ne? Das ist ein bisschen zu viel.
Ja.
Es geht gar nicht.
Zum Monat dann so Salat aus dem Eimer essen, vom Aldi geht auch.
Ja, also selbst wenn es euch nicht gefällt, also ein Versuch ist es wert. Ich fand die Spielidee so ausgefallen. Ich finde auch schade, dass sowas nicht neu aufgelegt worden ist. Es gibt zwar ein neues Afterburner für PS3, was auch extrem geil ist, aber ich finde halt cool, wenn man Spiele macht, die sich so auf Geschwindigkeitsrausch und so konzentrieren. Und da gibt es komischerweise wenig. Und jetzt haben wir hier die Hardware-Power von PS4 und weiß ich nicht. Und so ein richtig feines Arcade-Action-Spiel, wo es einfach nur um Geschwindigkeit geht, das würde ich total gerne sehen. Und
hey, Leute wollen ja heute alle halt möglichst komplex, möglichst groß, möglichst ja, auch kompliziert und gestreckt leider auch. Ich glaube, so für Arcade ist nicht mehr viel Platz heutzutage.
Ja, und mach es vor allen Dingen auch so ein schnelles Ding. Also das kann man auch perfekt für unterwegs spielen und einfach mal eine Runde abziehen. Also super, fand ich total gut. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich weiß nur, dass ich es damals in der Grabbelkiste auch für 10 Euro gefunden habe. Also kam wohl nicht so gut an bei den meisten Leuten und hier gibt es auch gar keine Bewertung auf.
Ich muss auch bedenken, einfach weil ich bei der PSP, die PSP war schon sehr schnell ein Nischengerät in Deutschland. Mhm. Ich meine, der DS ist ja gnadenlos davongezogen irgendwann in Sachen Verkaufszahlen. Und was natürlich auch der PSP dann für die Entwickler in den Hals gesprungen hat, war einfach die extrem leichte Kopierbarkeit von Spielen.
Mhm, das stimmt.
Also normalerweise, die Dinger, wer sich dran gesetzt hat, seine PSP sofort gemoddet gehabt und konnte dann halt neue Spiele problemlos auf seine auf seine Memory-Stick saugen. Das heißt, es war halt wirklich kein Hindernis mehr. War beim DS ganz ähnlich, weil der DS war eben noch so groß vom Markt her, dass noch irgendwie aufgefangen wurde, aber bei der PSP.
Ja, da waren Raubkopien wirklich ein großes Problem.
Ja, das war wirklich eine dramatische Angelegenheit.
Einfach komplett, zu großen Teilen zu Verlusten geführt. Also mehr als eigentlich bei den anderen Konsolen. Der Hersteller, das war bei der PSP ganz krass irgendwie. Also es gab dafür dann im Gegenzug eine sehr, sehr lebendige Homebrew-Szene, was prinzipiell cool ist.
Ist natürlich.
Bitte? Ja, also was prinzipiell cool ist, also was, ja, was ja auch gute Sachen macht, aber der große Nachteil ist eben, dass das so eine, wenn du halt ein Gerät öffnest, ne, und diese ganzen Sicherheitsmechanismen umgehst, dann machst du es halt natürlich auch zugänglich für Raubkopien und das war in dem Fall da dann ein bisschen blöd. Was hast du denn sonst noch so auf der Liste? Ich habe ja noch ein paar, aber.
Zum Beispiel, was ich sehr, sehr gut fand, war Legend of Heroes, Trails in the Sky.
Ich glaube, das habe ich. Ich bin mir aber, ich habe es aber noch nicht gespielt.
Um es kurz einzuordnen, es gibt ja auf der PSP momentan 4 Spiele, die Legend of Heroes heißen. Mhm. Aber die ersten 3 zählen eigentlich nicht. Die kamen damals, ich habe auch den ersten gekauft und fand den damals grausam langweilig. Der kam damals von Bandai auf den Markt und heißt The Legend of Heroes, A Tear of Vermilion. Das waren eigentlich so sehr, sehr standardmäßige, gewöhnliche Rollenspiele mit einer sehr beliebigen Übersetzung. Die waren nicht schlecht, weil einfach auch so vollkommen ohne Charme, ohne Charakter irgendwie, also nichts, was sich irgendwie jetzt am Spiel gehalten hat. Mhm. Also du warst halt wirklich der absolute Hardcore-Rollenspieler. Aber dann eben ein paar Jahre später kam die Trails in the Sky raus und das war das genaue Gegenteil. Auf den ersten Blick auch sehr normal, aber unheimlich gut geschrieben, sehr, sehr gute Figuren, ein tolles Kampfsystem. Mhm. Und so viele Leute, die halt heute sagen, oh, es gibt keine JRPGs mehr, Final Fantasy gibt es ja nicht mehr, die machen ja nicht mehr wie früher und überhaupt. Das ist halt dann genau das Spiel für diese Leute eigentlich.
Das ist cool.
Das ist halt genau das, was wir früher auf PlayStation, auf Saturn oder auf SNES an Rollenspielen gelebt haben, bildet halt dieses Trails in the Sky in Reinkultur.
Boah, da. Ich sehe gerade, das ist in meiner Wunschliste, ich hab's doch nicht.
Also lange Zeit den Nachteil gehabt, dass es halt, es ist sehr, sehr lang, sehr textlastig und hat leider ein offenes Ende. Und lange Zeit war unklar, ob der Nachfolger kommen würde, aber mittlerweile ist er bestätigt, dass der kommen wird. Hm. Sogar noch für PSP, was schon relativ irre ist.
Das stimmt. Das ist ja, aber gut, PSP-Spiele laufen ja auch auf der Vita.
Genau deswegen wahrscheinlich.
Ja.
Und mittlerweile ist das Ding auch für PC erschienen. Also es kommt auch vom PC im Original. Mhm. Das heißt, man kann es auf vielen Plattformen spielen. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Das Ding ist echt ein herausragendes Rollenspiel. Man muss eben damit leben, dass halt der Anfang halt nicht so Final Fantasy furios ist. Es geht also eher langsam los mit ersten Quests und so weiter. Hm. Aber ich meine, wer Rollenspiele mag und sowas, ich glaube, der hat auch seinen Spaß dran, wenn einfach eine Welt erstmal aufgebaut und etabliert wird, bevor dann halt die großen Story-Twists kommen.
Sieht auch ansprechend aus. Ich sehe hier gerade so ein paar Bilder.
Ja. Also wirklich ein wunderbares Spiel ist das.
Ja, ist über Ghostlight erschienen.
Bei uns, genau. Bei uns. Im Rest der Welt war das ein langes Regal. Exit Games, die auch eben die East-Spiele machen.
Ah ja, okay.
No, cool. Wenn ich gleich anknüpfen darf, ganz dreist, dann
natürlich. Ja, klar.
Geheimtipps auf der PSP sind natürlich auch sämtliche East-Spiele, die erschienen sind. Mhm. Sind in USA auf Datenträger erschienen und als Download. Mhm. Alle auch als große Special Editions mit vielen Extras und so weiter. Bei uns nur als Download, dafür aber sehr günstig. Ich glaube, also es gibt auf der PSP 4 East-Spiele, 3 oder 4. Es gibt East 1 und 2, das ist eine Sammlung, komplett in 2D. Simpel, aber sehr spaßig. Es gibt East 7, was ich sehr, sehr geil finde, wo du 3 Figuren zur Wahl hast, die du durchschalten kannst. Du hast East Ocean Felghana, ist ein Remake von East 3 vom SNES und vom Mega Drive, ist so mein Liebling der Serie. Und dann noch so an sich super gut, aber technisch sehr schwach, kam auch ein paar Jahre früher raus, ist East Ark of Napishtim, ist über Konami erschienen. Und ist leider technisch, hat lange Ladezeiten, ruckelige Grafik und so weiter. Ist immer noch spaßig, aber also wer heute reinspielen möchte, den würde ich empfehlen, auf der PSP Ocean Felghana zu holen oder E7. Mhm. Sind alles 3 sehr, sehr schnelle Action-Rollenspiele mit einem sehr, sehr guten, schnellen Kampfsystem. Mhm. Wunderbare Schwanzrockmusik.
Wie bitte?
Ja, oder nennen wir es einfach Hair Metal, also halt so.
Ach so, ich habe mich gerade verhört, ich dachte so. Ja. Es gibt auch einen für PS Vita, den habe ich.
Das ist der Remake von E4 ist auch hervorragend.
Der ist auch super gut.
Und da sieht man auch ganz genau, dass das Ding mal als PSP-Spiel angefangen hat, wenn man sich die Grafik genau anschaut.
Mhm. Nee, das ist generell eine sehr schöne Reihe. Also die hat, glaube ich, irgendwie auf PC Engine oder so angefangen, ne?
Auf PC angefangen damals und auf PC Engine waren sie relativ groß damals. Da hatten die halt auch schon zum ersten Mal CD-Audio-Musik, animierte Sequenzen und so weiter. Und also E ist halt so eine Reihe, die ist halt, ich würde fast sagen, ist die einzige Reihe mittlerweile, außer Dragon Quest vielleicht, die sich wirklich gehalten hat und wirklich halt, wo du eine Spur siehst von East 1 von 87 oder 86 bis eben heute zu den aktuellen Teilen.
Schon abgefahren.
Da ist kein großer Genrewechsel stattgefunden, kein großer Teamwechsel irgendwie. Die Dinge sind aus einem Guss immer noch. Du siehst ganz genau, wo das, wie die Linie durchgeht und die hängen auch alle storytechnisch zusammen.
Wie viele gibt es insgesamt?
Es gibt im Prinzip, es gibt 7 East-Episoden. Mhm. Storymäßig, aber davon, dann gibt es auch ein paar Remakes und East Origins als Prequel zum ersten Teil.
schon ziemlich umfangreich. Aber gut, es sind halt auch Action.
Aber wenn man natürlich bedenkt, dass die Serie seit 86 gibt, ist es relativ wenig eigentlich.
Ja, ja, und dadurch, die sind halt auch schnell.
Gehabt. Ja. Nach der PC Engine war lange Zeit Pause, bis dann E6 kam. Auf PC und PlayStation 2.
Die sind halt auch schnell. Also ich finde, da fand ich immer ganz angenehm, dass die sind also nicht so mega bombastisch umfangreich wie andere Rollenspiele, weil sie eine sehr, sehr stringente Spielgeschwindigkeit haben, was ich sehr positiv finde.
Der flotte, dynamische Happen, finde ich.
Mhm, genau. Macht wirklich Spaß. Also
auch oder auch halt nicht so, inhaltlich nicht so schwer wie so ein Final Fantasy, so bedeutungsschwanger.
Ja, ja, klar, es ist von der Gewichtung halt auch alles mehr so Richtung Spielmechanik erstattet. Also die Welt ist jetzt nicht so mega ausgefeilt wie bei Final Fantasy.
Sie,
also,
sie ist ausgefeilt, aber sie ist halt nicht so, es ist nicht so esoterisch komplex wie Final Fantasy manchmal.
Genau,
wird.
Ja, ja. Also
eine Fantasy-Welt basierend auf der europäischen Antike.
Genau, also
das ist die Welt von Ace.
Nicht so bedeutungsschwanger, vielleicht ist das so das richtige Wort.
Genau, und das Ding ist, was auch ganz spannend ist, es hat dann auch so einen gewissen Conan-Ansatz einfach. Jeder Teil steht eigentlich für sich.
Mhm.
Also der Typ kommt halt irgendwo hin, irgendwas ist halt im Argen und dann muss halt der Held irgendwie die Probleme lösen.
Grundprinzip eines jeden Computerspiels.
Ja gut, aber natürlich jetzt wieder Final Fantasy, wieder jedes Mal neue Welt, jedes Mal neue Setting und so weiter.
Mhm.
Oder andere Spiele haben halt extrem Zusammenhänge. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie jetzt nimm es so wie Coden zum Beispiel, auch super Spiele, aber die gewinnen natürlich extrem, wenn du die Vorgänger kennst davon.
Oh, das
wenn
stimmt,
du sämtliche Anspielungen verstehst. Und Ys kann auch wunderbar für sich stehen.
Hm, cool, also mega Tipp.
Ich muss auch sagen, ganz, ganz großer Fan. Und also auch da würde ich ganz schwer empfehlen, wenn eine PSP hat, sollte man dringend reinschauen. Die kosten alle nichts mehr heute.
Ja, und vor allen Dingen, wie gesagt, die gibt es auch als Download. Ne? Wenn man kann ja auch immer noch über die PS Vita da reinschauen.
Ja.
Was es definitiv nicht als Download gibt, glaube ich, ist ein total abgefahrenes Ding. Das heißt Dead Head Fred. Sagt dir das was?
Da musst du reden, weil das habe ich dafür überhaupt nicht spontan.
Da muss ich jetzt selber noch mal ein bisschen recherchieren, wo es ursprünglich herkommt. Und zwar gibt es in Japan von dem Publisher D3, die übrigens auch sehr viele From Software-Spiele veröffentlicht haben, so nebenher. Also ein ziemlich großer Publisher, mit sehr umfangreichem Portfolio in Japan. Und die haben eine Serie schon zu PlayStation 1 gestartet, so eine Budget-Serie, die heißt Simple. Simple 1000, 2000 Simple. Da gibt's noch irgendwie so ein paar Extras da drin. Und aus diese Simple-Reihe zeichnet sich dadurch aus, dass es immer einen festen Preis hat. Die kosten immer 2100 Yen. Das ist so umgerechnet keine 20 Euro, ne? Also irgendwie, wie viel ist das ungefähr?
So 18, 19. Kommt auf den Kurs an der Schwankung.
Auf den Kurs. Ne? Also auf jeden Fall so unter 20 Euro werden die Spiele immer angeboten ungefähr. Darf man sich das vorstellen? So auf dem Niveau von einem Download-Titel. Und das gibt schon relativ
viel. Bewusst trashig, finde ich.
Wie bitte?
Auch mal bewusst trashig gehalten.
Genau, also immer bewusst
trashig. Ich mag ihre Trash-Spiele ganz einfach.
Ja, ja, aber nicht ohne Reiz. Also es gibt viele Sachen.
Hab ich jetzt nicht gesagt. Trash muss ja nicht schlecht sein.
Es gibt halt viele Sachen, die sind, die sind auch in Japan geblieben. Es gibt einige Spiele, die wurden dann von europäischen Publishern aufgekauft, die Lizenzen, und dann anders vermarktet hier. Also zum Beispiel Midas Interactive und
auch mit Trash-Mede.
Genau. Und Game Street 505 hat damit auch angefangen. Die haben halt viele Spiele davon rübergenommen und die dann hier anders vermarktet. Aber im Grunde genommen sind das diese Simple 2000 Spiele hauptsächlich. Also 2000 war die PS2-Reihe. Da waren mal ganz gute Sachen. Also ein paar Sachen sind auch recht bekannt. Also eins, was bestimmt der eine oder andere mal gehört hat, ist Ohne Chambara. Das ist dieses Zombie-Slasher-Spiel mit der Frau mit diesem riesigen Hut und Bikini-Kleidung.
Habe ich auch gerade in der Hand, übrigens in der PS2-Version im PAL. Die ist hier bei uns, oder in UK, Zombie-Zone.
Zombie-Zone oder Zombie-Attack hieß, glaube ich, auch
eins. Zombie-Zone, sehr schön.
Ja, Ohne Chambara ist so das Erfolgreichste da gewesen, aus ganz offensichtlichen Gründen. Sicherlich diskussionswürdig, die Reihe ist aber halt vom Trash-Charme ungefähr auch das, was sehr viele von diesen Simple 2000 Spielen ausgemacht. Da gibt's auch so einfache Sachen wie Mahjong oder Schach, gab's natürlich auch. Da waren auch immer wieder so andere Sachen dabei, auch so Geheimtipps dann auch hier und da wieder. Also für den DS gab's auch ein paar ganz coole Sachen. Bei Action-Spiele, die ich dann vielleicht ein andermal anders vorstelle, die jetzt auch nicht unbedingt diesen Charme-Faktor wie Ohne Chambara haben. Und eins davon ist tatsächlich Dead Head Fred. Ist ein Spiel, das tatsächlich auch von einem westlichen Entwickler entwickelt wurde, nämlich Vicious Cycle heißen die. Und was aber trotzdem von D3 dann international auch vermarktet wurde. Also die haben es dann außerhalb von Japan dann auch nochmal rausgebracht. Und ist ein geiles Spiel. Ist halt eigentlich ein Brawler. Achtung, wo man einen Privatdetektiv in einem Film Noir-Setting spielt, der so einen Mafia-Boss beschatten soll, der wird dann aber dabei erwischt und zufälligerweise hat dieser Mafia-Boss aber auch einen Wissenschaftler unter seinen Fittichen und der macht ganz Frankenstein-mäßig was ganz Absurdes. Der belebt den Körper dieses Fred wieder und setzt ihn aber auf den Kopf eine riesige Flasche mit grüner Flüssigkeit und ein Gehirn mit Augen. Und das heißt ja, deshalb...
Grade, ich habe was im Hinterkopf gerade, es klingelt gerade was.
Und das heißt deshalb Dead Head Fred, weil er die Möglichkeit hat, die Köpfe von seinen Feinden auszutauschen. Und das gibt ihm den Zugriff auf 9 unterschiedliche Brawler-Fähigkeiten. Also ne, es gibt dann immer so Zombies oder irgendwelche anderen Kreaturen und die Finish Moves sehen immer so aus, dass man denen grundsätzlich den Kopf abreißt. Und diese Köpfe kannst du dir dann aufsetzen und dann beginnst du, hast du dann auch genau dieselben Bewegungen und dieselben Moves dann drauf wie deine Gegner so, was dann natürlich bei unterschiedlichen Gegnern zu unterschiedlichen Effekten führt. Und das Spiel ist gar nicht mal so komplex wegen des Budgetcharakters. Also es hat ein sehr einfaches Kampfsystem, hat ein sehr einfaches Spielprinzip, ist halt so ein tunneliges Brawler-Ding, was man ganz gut spielen kann, ohne dass man da jetzt großartig überrascht wird. Was wirklich neben diesem schwarzen Humor halt auch herausragend ist, ist halt, wie es geschrieben ist, weil das ist wirklich sehr witzig geschrieben. Es ist sehr gut vertont auch, also es hat sehr gute Sprecher, was total überraschend ist für so einen Budgettitel und ist einfach aufgrund der Thematik immer wieder überraschend und super abgefahren. Also diese Mischung aus Trash-Horror und Noir ist irgendwie geil, weil man hat dann irgendwie auch so jazzige Musik dabei und trotzdem so diese ganz billigen B-Movie-Monster so mit drin. So. Das ist eine ganz sonderbare Mischung, die aber irgendwie extrem gut funktioniert. Kann ich wärmstens empfehlen, wenn man auf total abgedrehte Sachen steht. Spielt sich super auf der PSP, also ist technisch eigentlich ganz ordentlich für einen Budget-Titel und ist mittlerweile schon eher so, dies hat so schon einen höheren Geheimtipp-Status erreicht. Also
ja, ich sehe auch gerade, das kostet auch ein bisschen mehr, das gibt man so ab 18 Euro ungefähr.
Genau, ich habe für meine Kopie habe ich auch 15 Euro bezahlt.
Also auch sehr in Deutschland erschienen mit einer USK 18er Freigabe.
Ja, die deutsche Version ist ein bisschen teurer, ist aber dieselbe. Also man kann auch internationale Versionen kaufen, man muss ein bisschen aufpassen. Es gibt eine Version aus Italien, wo tatsächlich kein englischer Ton mit dabei ist.
Okay.
Da gibt es Versionen, ich habe eine aus Britannien, glaube ich. Nee, stimmt gar nicht, ich habe die US-Version habe ich. Es gibt eine UK-Version. Und davon gibt es halt eine britische und da gibt es eine, die auch dieses Okay-Alters-Logo drauf hat, aber keine englische Sprache. Da muss man sich nochmal erkundigen. Oder einfach die deutsche Version kaufen. Die hat auf jeden Fall auch, also ich weiß nicht, ob deutsche Untertitel.
Keine irgendwie 60 Hertz oder 50 Hertz Probleme damit.
Nee, auf gar keinen Fall. Aber das würde ich echt empfehlen. Also super abgedreht. Es gibt echt wenig Spiele, erstaunlicherweise, die dieses Kopfaustausch-Feature haben. Es gab mal auf dem PC so ein Ding, da fällt mir der Name gerade nicht ein, aber da konnte man auch Köpfe tauschen.
So, mir fällt noch Dynamite Heady auf der PlayStation, Quatsch, auf Mega Drive ein.
Dynamite was?
Dynamite Heady von Treasure.
Dynamite Heady. Da klingelt es ein bisschen.
Ja, eins von den großen Treasure-Spielen auf Mega Drive.
Ah, da konnte man auch Köpfe tauschen.
Ja.
Cool.
Und du hattest noch dieses Decap Attack, das war so ein Remake.
Ja. Was hast du? Ja, ich finde den Namen cool.
Ja, also auch eben auf Mega Drive war ein Remake von einem japanischen Spiel mit Manga-Lizenz. Mhm. Die haben halt diesen ganzen bunten Kram so durch so Halloween-Zeug ausgetauscht. Mhm. War halt so ein netter Plattformer, aber auch hammerschwer. Mhm. Und da konntest du auch Köpfe aufsammeln dann. Und so eben auf deinen Hals draufsetzen.
Sehr witzig. Dead Head Fred ist übrigens auch eins der wenigen Simple 2000. Ich weiß gar nicht, ob das auf der PSP auch 2000 heißt. Das hieß, glaube ich, irgendwie anders, 1500 oder so. Keine Ahnung, wie die auf diese Zahl kommen. Eines der wenigen Spiele, die international echt gute Kritiken gekriegt haben. Also normalerweise sind diese BT-Spiele ja eher so mehr so für eine Nischenzielgruppe gedacht. Und das war eins der wenigen, die auch bei Kritikern sehr gut punkten konnten. Also die müssen da auf jeden Fall einen Nerv getroffen haben. Gab es leider nie eine Fortsetzung von. Ist ein bisschen schade. Ich weiß auch gar nicht, Vicious Cycle, was die danach noch gemacht haben. Aber sehr witziges Ding. Kann ich sehr empfehlen. Mach du mal weiter.
Alles klar, dann würde ich vielleicht mal vorschlagen, nehmen wir uns doch vielleicht, habe ich noch Schönes hier. Ja, vielleicht nicht so nischig, aber so eigentlich so ein PSP-Spiel, das in meinen ewigen All-Time Top 10 einen festen Platz hat, ist Tactics Ogre von Square Enix.
Ah, ist das, was es auch auf dem Nintendo 64 gab?
Auf 64 gab es Ogre Battle 64. Die hängen zusammen grob, aber also Tactics Ogre ist im Prinzip der Vorgänger von Final Fantasy Tactics. Gab es damals im Original auf Super Nintendo, kam aber nie aus Japan raus. Wurde dann auf PlayStation 1 umgesetzt, kam dann über einen kleinen Entwickler, ich glaube sogar über Atlus, kam es nach USA. War aber da nicht so toll, weil die Technik ein bisschen grätig war. Und dann haben die halt aus verschiedenen Gründen, auf die ich vielleicht noch zu sprechen kommen gleich, beschlossen, wir machen ein Remake für die PSP. Und das Ding ist perfekt geworden, tatsächlich. Also vielleicht haben ein paar Leute schon auf der PSP Final Fantasy Tactics gespielt.
Ja, also das ist ja wohl ein Muss.
Ja, aber ich finde es nicht so geil, weil es auch wieder dumme Technikprobleme hat. Es hat unscharfe Sprites und es hat unschöne Slowdowns bei Magie-Effekten, die du auch nicht los wirst, egal was du machst.
Und das ist schade.
Und die ganzen Fehlerchen haben die eben bei Tactics Ogre rausgenommen.
Ah, cool.
Also du musst dir vorstellen, Tactics Ogre ist Final Fantasy Tactics mit größeren Spielfeldern. Du hast eine größere Party als bei Tactics. Du hast die Möglichkeit, die Story zu beeinflussen. Du kannst verschiedene Wege durchs Spiel wählen, wenn du Entscheidungen triffst, die auch wirklich sehr viel ausmachen. Also nicht so Augenwischerei irgendwie. Und es ist halt extrem anspruchsvoll. Aber sie haben ein tolles Feature eingebaut bei dem Ding. Und zwar, du kannst Züge zurückspulen.
Ah, okay.
Das heißt, wenn du jetzt merkst, okay, ich habe gerade eben durch einen hornochsigen Fehler von mir meinen Sniper gekillt. Spulst einfach zurück, bis du diese Entscheidung getroffen hast und machst was anderes. Das sieht natürlich wieder sehr nach Verwässern momentan, aber hat den Vorteil, du kannst halt sehr viel Frust vermeiden dadurch. Und natürlich in jedes Szenario, das du schaffst, durch Zurückspulen, wird natürlich auch entsprechend markiert. Okay, hier hat der Kerl zurückgespult, das war nicht perfekt.
Ja, das ist also gerade für unterwegs, wenn du mal geblendet wurdest von der Sonne oder ja, so. Wer weiß, was da so passiert ist, oder du wurdest abgelenkt durch attraktive Menschen in deiner direkten Umgebung, kannst du diese Fehler dann wieder rückgängig machen. Das ist gar nicht so dumm. Also für Mobilspiel finde ich es eigentlich ganz gut.
Ja, und wie gesagt, du musst den nicht benutzen, das ist optional. Und es ist halt im Prinzip ein riesiges Strategiespiel, isometrisch rundenbasiert. Es macht super viel Spaß, du hast sehr, sehr viele spannende Klassen zum Ausprobieren. Es ist grafisch wunderschön, muss ich sagen. Vor allem, wenn du die Kamera leicht rauszoomst, dann hast du nämlich halt wirklich halt die pixelgenauen Figuren, dann hast du nicht mehr diesen unscharfen Effekt von Tactics auf der PSP.
Ah, cool.
Die Musik ist noch besser als bei Tactics, es ist das Original SNES, aber alles komplett neu arrangiert von sehr, sehr guten Leuten. Und da wurde das komplette Team von damals zusammengerufen, die haben dieses Ding neu aufgelegt.
Klingt echt super eigentlich.
In der Feinarbeit. Und sie haben dafür sogar nochmal den Yasumi Matsuno zurückgeholt, der ja eigentlich Square damals im größten Streit wahrscheinlich verlassen hat. Das war ja der Typ, der ist damals bei der Hälfte von Final Fantasy XII gegangen, weil sie ihm reingeredet haben. Und dann haben sie aber gesagt, wir wollen hier ein Remake von deinem Magnum Opus machen. Hat er gemeint, okay, ich bin dabei, aber ich komme nicht rein, ihr könnt mich über Skype kontaktieren. Er hat dann eben der andere, der Producer, das war der, oh Gott, wie heißt der hat auch am Schluss Final Fantasy XII als Director gemacht. Hat er so erzählt, ja, hat er immer mit Matsuno gesprochen über Skype, hat immer gehört, wie seine Katze über die Tastatur gelaufen ist und so.
Das ist ja witzig.
Ja, und so, dass das, warum ich es eben auch mag, so, ich fürchte, ich habe an dem Spiel eine gewisse Mitschuld, dass das existiert tatsächlich.
Ach, oh, okay.
Und zwar, es war so gewesen, haben mir dann die Square-Jungs verraten, als ich in Japan war, auf einem Event bei denen, wo es auch darum ging, als die Tour gemacht haben durch Europa mit Final Fantasy XII, das war ja quasi von dem gleichen Team wie auch Tactics Ogre und Final Fantasy Tactics. Giga war eben der Produzent dabei, der war Art Director gewesen von Ogre Battle und Tactics Ogre. Und als ich dann im Interview saß, habe ich ihn auch dann noch die alten Dinge angesprochen, habe ihn dann am Schluss dann noch gebeten, ob er eventuell meine Kopien von Tactics Ogre und Ogre Battle signieren würde. Dann kam der wohl zurück, hat auch so gemeint, der war, die Leute in Europa kennen die Dinger noch und die spielen die immer noch gerne, wollen wir nicht irgendwie über ein Remake nachdenken. Also das, was mir die Square Jungs erzählt haben, auf jeden Fall. Ob es wahr ist, natürlich wird es noch mehr gewesen sein wahrscheinlich, weil natürlich halt die Ogre-Serie hat unter kennen schon einen Mörderruf natürlich weltweit. Aber also ich würde mir einen gewissen Anteil doch an die Brust heften davon.
Einen ganz kleinen prozentualen Anteil.
Und auch das Spiel ist einfach unfassbar gut. Also ich habe mit dem Ding damals irgendwie wirklich Monate zugebracht, bis ich es für mich zufriedenstellend durch hatte.
Ja, klingt geil. Wie teuer ist denn das? Das klingt ja jetzt schon so ein bisschen nach Mega-Geheimtipp.
Es ist nicht so teuer. Sie haben eine große Auflage produziert damals. Das war ja Squares letzter großer PSP-Schwung gewesen. Die haben damals nochmal vier Spiele rausgebracht. Dissidia, The Third Birthday, Tactics Ogre und noch dieses Lord of Arcana. Das war nochmal so ein letzter großer Aufschwung, bevor sie dann die PSP abgeschrieben haben. Im Westen zumindest. Und deswegen gab es eine ordentliche Menge und auch eben mit einer schönen Special Edition mit kleinem Artbook. Kostet, oh okay, kostet noch ein bisschen mehr. Okay. Also neu kostet die Premium Edition 40 Euro und gebraucht 30 Euro.
Okay, also schon noch relativ der normale Preis.
Auch, es ist jeden Cent wert.
Cool, muss ich mir auf jeden Fall mal merken. Ich,
also wirklich
ich
ganz, ganz großes Tennis.
Schönes Ding.
Da habe ich auch noch direkt aus Japan mitgenommen von damals, ein original japanisches Werbeplakat da hängen, so dieses wunderbar kitschigen, überladenen, habe ich schön gerahmt im Wohnzimmer hängen, weil ich einfach, das ist eins meiner ewigen Lieblingsspiele.
Da schlägt dein Herz für.
Absolut.
Das merke ich mir, das klingt echt auf jeden Fall super.
Ich glaube auch, das Ding war die Höchstwerte, die ich jemals im Spiel im Magazin gegeben habe.
Ist es denn auch so, also von der Runden, würdest du sagen, wenn man so Runden, strategische Rundendinger braucht auf der PSP, so das?
Es ist, würde ich sagen, sogar plattformübergreifend das beste Spiel.
Ach,
cool. Ich finde es klar besser als Disgaea und auch wirklich so einen Hauch besser als Final Fantasy Tactics.
Das geht?
Ja.
Das geht doch nicht.
Doch.
Also Disgaea finde ich schon...
Das ist das gleiche Thema.
Krass. Also Disgaea finde ich schon sensationell. Das gefällt mir persönlich total gut. Da mag ich halt...
Super. Ich mag halt... Ich habe noch gerne ein bisschen mehr Story im Spiel, ganz einfach. Das ist halt so mein Aufhängpunkt noch. Disgaea ist für mich ja eigentlich so ein bisschen, das ist so eine große Spielwiese eigentlich, wo du dich einfach austoben kannst, extrem.
Gut, das stimmt, ja.
Und Tactics Ogre ist ein bisschen fokussierter, du hast auch sehr große Freiheiten bei der Charakterentwicklung und so, aber es ist halt einfach ein bisschen mehr in Bahnen gelenkt.
Ja, cool.
Aber für mich ist das wirklich halt plattformübergreifend halt die Referenz in der Rundenstrategie. Ich kenne nichts Besseres.
Muss ich mir unbedingt mal merken. Vielleicht mal die 30 Euro investieren.
Ich kann es nur empfehlen. Also könnte man vielleicht sogar noch billiger kriegen, wenn man immer im Laden direkt schaut.
Wo wir schon das beste Spiel plattformübergreifend sind. Das habe ich tatsächlich bei einem anderen Titel. Das beste Knobelspiel. Das beste Spiel, wo man halt rätseln und knobeln muss, ist meiner Meinung nach Echo Chrome. Das ist ein, hier auch mal ein Geheimtipp, der aber tatsächlich auch von Sony selber kommt. Das Spiel gibt es auch für die PS3. Und es gibt auch zwei Fortsetzungen. Es gibt auch Echo Shift und für die Move noch irgendwie so ein Echo-Titel, den ich jetzt noch nicht gespielt habe. Ich spreche jetzt hier tatsächlich von den allerersten. Der ist aus vielerlei Gründen brillant. Zum einen das ganze Art-Design. Das ganze Spiel sieht aus wie eine Zeichnung von Escher. Von MC Escher, dem Zeichner, der diese Perspektiven verwirrenden Bilder gemalt hat. Und dieses ganze Spielprinzip basiert auch auf dieser selben Grundidee, dass du durch eine Perspektivenverschiebung, durch die Verschiebung der Kamera für eine Spielfigur, das ist so eine Holzfigur, die man als Zeichenvorlage nimmt. Ich habe den Namen leider vergessen, wie die Dinger heißen. Aber die läuft im Prinzip von A nach B und du musst die eigentlich nur von einem Punkt zum nächsten bringen. Und wenn du die Kameraperspektive zum Beispiel so verschiebst, dass Lücken verborgen werden durch eine Säule, dann kann diese Figur diese Stelle auch passieren, weil es augenscheinlich so aussieht, als würde die da durchgehen können. Also das, was du nicht sehen kannst, ist auch kein Hindernis. Das bedeutet aber auch, wenn man zum Beispiel Ebenen miteinander verbindet und wenn man Ebenen miteinander verbindet und die Perspektiven so schiebt, dass... Was ist los mit dir? Das Hunger, ne? Ja, also Katzen denken ja immer, man redet mit denen, wenn man so ins Mikrofon quatscht. Die wissen ja gar nicht, dass... Ja, ist gut. Jetzt stehst du hier direkt auf meinem Schreibtisch. Wenn du mir jetzt auf die Tastatur läufst und das Gespräch geht's, dann kriegst du nichts zu essen. Also wenn du die Perspektive auch so verschiebst, dass zum Beispiel sich Wege ergeben. Also wenn zwei lose Enden durch die Perspektive miteinander verbunden werden, dann wird daraus auch ein Weg, den du begehen kannst. Und das geht auch für Löcher. Also wenn du zum Beispiel durch deine Figur durch ein Loch fallen lässt und es sieht so aus, als würde der Weg darunter unter deinem Weg liegen, also unter dem Loch, dann fällst du auch drauf. Sobald du das verschiebst, dann fällt die Figur ins Leere oder du hast andere Probleme und das musst du alles nur durch die Perspektivenverschiebung steuern. Also du kannst, das Einzige, was du machen kannst, ist die Kamera zu bewegen und die auf Pause zu drücken, dass die Figur halt weiterläuft oder halt stehen bleibt. So. Und das ist das Einzige, was du machen kannst. Und die haben nicht nur, dass das ganze Spiel vom Art-Design absolut stilsicher ist, weil das Ganze ist nur schwarz-weiß, kommt auch auf der PS3, auf der großen Auflösung, extrem cool, sondern es hat auch die mit Abstand eine der schönsten Spiel-Soundtracks, die ich je in einem Spiel gehört habe. Das ist nur ein Streichquartett.
Okay.
Das ganze Spiel hindurch, das sind irgendwie so 12, 13 Stücke. Ich habe mir die CD tatsächlich dann auch noch mal extra danach noch mal gekauft, weil das ist ein sehr, sehr schönes Streichquartett, das sehr anspruchsvolle klassische Musik spielt. Wirklich sehr schöne Kompositionen, irgendwo zwischen beruhigend und beruhigend und so uplifting, also sehr, sehr belebend und so, sehr, mit sehr viel Energie und wirklich nur pur Streicher. Total toll. Also es kommt wirklich ein Quartett mit dabei, geht alle Lagen durch und es sind wirklich sehr, sehr schöne Kompositionen, die man auch sehr gut hören kann, wenn man das Spiel jetzt gerade nicht spielt.
Klingt auch jetzt für mich spielerisch ein bisschen nach, nach Fest, muss ich sagen.
Ja.
Wenn du ja auch für die Perspektive änderst, oben dann Abgrund zum Beispiel.
Genau. Also diese perspektiven Spiele, die, hört das Schnurren, ne? Also diese perspektiven, so Spiele, es gibt ja so Spiele wie Crush zum Beispiel oder so, die auch so ähnliche Sachen gemacht haben. Echo Chrome kam aber tatsächlich weit, weit vorher. Also die, und es ist auch das Einzige, was wirklich das Escher-Prinzip nimmt. Also es gibt, es gab mal so einen Prototypen, auch von Sony selber, die haben das mal ausprobiert, ob es bei den Leuten gut ankommt, auch als Demo auf die Webseite gepackt, so per Flash, aber das, ansonsten habe ich sowas eigentlich noch nie gesehen. Und Fez ist ja so schon ähnlich, aber halt auch sehr zweidimensional, so wie Crush. Also,
ja, genau.
Du hast ja nur diese vier Kameraperspektiven und hier kannst du die Kamera halt frei bewegen, so, weil es halt immer diese isometrische Schrägperspektive auf das Spielfeld ist. Mhm. Mega, also wirklich ein mega Spiel, kann ich sehr empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Europa das googeln. Das recherchieren wir live mit Katze auf dem Schoß, werde ich jetzt versuchen. Ihr müsstet das sehen, wie sie mich um. Oh.
Also Echo Chrome kostet bei Amazon gerade regulär 10 Euro, als Essentials 5,40 Euro.
Das ist wirklich ein Geschenk für eins, also finde ich eins der besten Puzzle-Spiele. Versuche doch irgendwie durch diesen Puschel ins Mikrofon reinzusprechen. Eins der besten Puzzle-Spiele, die es gibt, finde ich. Also wirklich sehr cool. Wer keine PSP hat, das gibt es halt auch als Download für PS3. Auf Disc ist es, glaube ich, nicht erschienen. Auch nicht in der Sammlung, soweit ich weiß. Da gibt es halt nur die Fortsetzung für Move. Da geht es aber dann um Schattenspiele. Und es gibt noch Echo Shift. Das ist irgendwie dasselbe, nur mit Zeitportalen oder so. Das habe ich selber noch nicht so genau gespielt. Da würde ich erstmal empfehlen, mit dem ersten Teil anzufangen. Die Musik ist im ersten Teil auch eindeutig die beste. Mhm. Super geiles Teil. Kann ich nur empfehlen. Was hast du denn noch?
Auf meiner Liste habe ich zum Beispiel noch, nehmen wir vielleicht noch so.
Jeder noch einen Titel, okay?
Vielleicht.
Bitte? Jeder noch einen Titel, dann müssen wir mal.
Ja, dann würde ich noch sagen, nehme ich Valkyria Chronicles.
Oh ja, oh ja.
Vielleicht im Vorbehalt. Da ging es leicht im Vorbehalt, nämlich den ersten auf der PS3 und auf PC, den finde ich brillant. Für mich eins der besten Spiele der letzten Generation. Mhm. Und der zweite hat mich wirklich. Ist ein Spiel, das habe ich wirklich wütend gemacht, muss ich sagen. Mhm. Weil ich fand die Figuren einfach nur vollkommen unerträglich.
Oh.
Also der erste Teil hat eine tolle Story. Es geht, es ist eine Geschichte um so quasi Erster Weltkrieg irgendwie. Über Leute, die halt da rein verwickelt werden und so weiter. Es sind tolle Figuren, finde ich. Und das zweite hat so ein typisches Anime-Setting. Der Held ist einfach nur blöde. Mhm. Also hat mich sehr aufgeregt. Spielerisch ist es okay. Gar keine Frage. Spielerisch man gibt sich keinen Blößen und die haben es echt gut von der PS3 auf die PSP runterkonvertiert. Auch wenn so mich ein Monster interessiert wurde, meiner Meinung nach. Mhm. Und das heißt, so aus großen, individuellen, cleveren Missionen wurden halt viele kleine, die wiederholt werden. Aber egal, es macht Spaß. Aber der dritte ist eben der entscheidende für mich. Der dritte ist wieder so eine Rückkehr zur alten Form. Mhm. Und nicht, weil Sega Sega ist, ist der dritte in Japan geblieben. Vielen Dank dafür.
Sega Sega ist, ja. Stimmt leider.
Ja, aber es gibt dafür eben eine sehr gute Feinübersetzung von dem Ding. Mit dem man es wieder wunderbar auf einer PSP heute spielen kann. Und also das dritte ist wirklich herausragend.
Ist, den ersten habe ich gespielt, kann ich auch nur beipflichten. Den gibt es für PS3.
Genau.
Auch oder nur, auch nur
mittlerweile für wenig Geld. Ja,
genau. Also auf Konsolen tatsächlich nur für PS3. Ist, nicht nur vom Art-Design wunderschön. Also es hat einen der schönsten Cell-Shading-Stile, die ich so kenne, weil die haben irgendwie auch noch geschafft, eine Stiftstraffur da reinzubringen. Es sieht alles sehr lebendig aus, die Charaktere sind toll und es ist wirklich eine herzerwärmende Geschichte.
Ja, ist auch einfach zeitlos, finde ich. Das Ding ist von 2008 und das kann man heute noch Leute beeindrucken.
Ist taktisch gesehen wirklich ein richtig geiles Spiel, also ist wirklich sehr durchdacht, macht super Spaß. Ja, ist so
auch sehr einzigartig. Ich kenne es kaum was Vergleichbares.
Ja, also es gibt wenig, was in die Richtung geht. Also vielleicht so mit anderem Art-Design, so Full-Spectrum-Warrior könnte man vielleicht noch ein bisschen so dazu zählen.
Weil die Ring of Red von Konami auf der PS2.
Das auch, genau. Das ist so quasi der geistige Vorgänger. Also es mischt halt Echtzeitinteraktion. Also du kannst die Figur halt schon direkt bewegen mit Taktik. Mhm. Ist schwierig zu beschreiben, funktioniert aber wirklich extrem gut, macht sehr viel Spaß und ist wirklich eine sehr menschliche Geschichte auch. Also der erste Teil erzählt wirklich eine tolle menschliche Geschichte über Krieg und was der Krieg so mit Menschen macht. Aber alles in so einem Anime-Stil. Alles auch noch so, dass man es auch jüngeren Spielern auch noch zutrauen kann. Das ist jetzt nicht diese düstere, krasse Richtung wie Spec Ops, sondern schon so, dass man diese Botschaften auch einem jüngeren Publikum beibringen kann, obwohl es halt sehr düster ist und ist auch ganz deutlich an den Zweiten Weltkrieg angelehnt. Es ist noch so entfremdet, dass man das noch ganz gut runterschlucken kann, aber trotzdem wachsen einem die Figuren wirklich sehr ans Herz. Also ich fand auch wie halt einfache Bauern sich dann so einfügen in eine Kämpfertruppe, einfach weil sie für ihre Freiheit kämpfen wollen. Das ist eine toll erzählte Geschichte und wirklich gut geschrieben.
Von den Figuren kommen auch viele im Zweiten zurück in Nebenrollen, aber mich hat der einfach die Hauptfigur zu sehr aufgeregt.
Der Zweite hat ja auch mehr so was von diesen, haben die auch ein bisschen mehr soziale Interaktion reingebracht oder so, ne?
Der hat so ein Schulsetting, so.
Oh.
Ja.
Also quasi Persona.
Passend.
Ja. Das passt ja gar nicht in dieses Kriegsding rein, finde ich ja. Oder?
Überhaupt nicht für mich.
Das ist ja doof. Naja, schade. Also, den habe ich hier auch, den habe ich aber noch nicht gespielt. Finde ich auch eh komisch, den nur für PSP rauszubringen.
Ja gut, also ich meine, der richtige Gedanke ist klar, in Japan war die PSP extrem erfolgreich im Vergleich zu USA und Europa und da haben wir Pech gehabt, ganz einfach.
Ja, schade irgendwie. Der
mit vielen Spielen so gegen Ende, dann die nicht mehr zu uns gekommen sind. Ich sag halt nur, Final Fantasy Type-0 ist ja auch drüben geblieben, bis jetzt das HD-Remake kam.
Ja, das stimmt. Und das war ja auch eigentlich extrem gut.
Ja.
Ja, gerade bei Rollenspielen, da bleiben einige Sachen dann einfach auf der Strecke.
Gerade eben, wenn eine Konsole immer mehr zur Nische wird, dann wie eben die PSP. Aber also generell, ich glaube auch, also bei Kirby Chronicles 2, ich meine, ja, ich mag die Figur nicht, aber das Spiel ist immer noch eine gute Sache letzten Endes natürlich. Das ist natürlich auch wieder meine persönliche Meinung. Kriegt man auch als Download sehr günstig und physikalisch, ja, 7 € ungefähr. Da kann man nicht Nein sagen.
Eigentlich nicht. Ja, also wenn man den Vorgänger gespielt hat und jetzt einfach einen Nachschlag braucht, dann geht's ja auf jeden Fall. Und
wer mich basteln, patchen möchte, der dritte ist wärmstens empfohlen.
Ja, wie viel kostet denn der als Import, wenn man den jetzt fürs Regal haben will?
Der kostet hier etwa 30 € gerade. Ja, aber ist normal, kostet drüben auch.
Ja, ist ein angesehener Titel, ne?
Ja, und es gibt übrigens 2 Varianten davon. Für den Patch brauchst du dann die Extra Edition, die ist leicht erweitert.
Ah ja, okay. Gut zu wissen.
Ja, aber hat er wieder halt wie diesen einzelnen Tonfall des Originals, hat wieder eine dramatischere Handlung, nicht mehr diesen ganzen Schulcrap. Es geht, ich spiele parallel zum ersten Teil die Handlung, und es geht um ein Regiment aus verurteilten Kriminellen, die quasi so als Kanonenfutter herhalten müssen.
Oh.
Ja, also auch ein tolles Thema.
Krass, ja. Das ist halt eben das Erstaunliche an dem, also zumindest fand ich an dem ersten Teil gewesen, dass die halt einfach es geschafft haben, so kritische Themen sehr, sehr leichtfüßig, wenn man das so sagen darf, zu vermitteln, ohne dass die Schwere verloren geht. Also trotzdem ist es absolut seriös und die machen sich überhaupt nicht lustig. Also die haben, man hat wirklich das Gefühl, bei Valkyria Chronicles 1, die Leute wollten auch eine Geschichte über den Krieg erzählen.
Ja, absolut.
So ein bisschen wie bei Valiant Hearts, wenn man so möchte. Also es geht, hat durchaus einige Parallelen, was das betrifft. Nur, dass es halt ein Anime-Stil ist und dass die ein paar Steampunk-Elemente drin haben, die ist jetzt so im echten Krieg.
Auch sehr gut einfügen, finde ich.
Ja, die aber auch eine angenehme Entfremdung reinpacken, so die das Ganze dann halt auch ein bisschen leichter zu verdauen machen. Also.
Und man muss eben auch bedenken, halt durch die stilisierte Grafik und durch die stilisierten Figuren ist natürlich auch alles wieder so ein bisschen menschlicher und greifbarer. Da ist einfach für mich zum Beispiel der Empathiegrad höher.
Ja, bei mir auch. Also ich muss auch sagen, es war auch bei Valiant Hearts genau das Ding. Dadurch, dass die Figuren halt Comicfiguren sind, investiere ich einfach selber ein bisschen mehr da rein.
Genau.
Und das ist halt bei Valkyria Chronicles genauso irgendwie. Also am Ende, man fühlt sich am Ende halt auch so ein bisschen wie nach einer guten OVA, wie nach einer guten Anime-Serie. Man hat sich wirklich sehr an die Figuren gewöhnt.
Ist auch genauso aufgebaut, wirklich mit Episoden und so weiter.
Toll gemacht, also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. So, der letzte Titel, den wir heute besprechen, den wir jetzt 90 Minuten lang über Hidden Gems gesprochen haben. Wie gesagt, wir haben 90 Minuten geredet und haben nicht mal
haben einen Bruchteil geschafft.
Also es gibt so viele coole PSP-Spiele. aber eins, was ein totaler Underdog ist, was kaum einer kennt, glaube ich, ist das Spiel Beta Block. Aber Block mit C am Ende geschrieben. ist ein total obskures Spiel, was tatsächlich auch aus der Simple-Reihe rauskommt, die ich vorhin erwähnt habe bei Dead Head Fred.
Übrigens sehe ich gerade nie in Deutschland offiziell raus, kam nur nach UK.
Genau, kam nur nach Britannien, gab es in Italien, ich habe die italienische Version, wo hinten aber auch irgendwie, glaube ich, englische Texte drauf sind. Also das Spiel ist auch auf Englisch spielbar. Gibt es auch für PS2, aber die PSP-Version ist witzig, weil man da die PSP hochkant halten muss. Das ist eine Mischung, also das Spielprinzip ist eine Mischung aus Space Invaders, Arkanoid und Rollenspiel.
Okay, das ist wild.
Das ist wild und das ist geil. Also Arkanoid, ich glaube, so hieß es damals früher. Also ich meine, so war der Name. Das ist dieses Ding, wo du unten dieses Paddle hast und du hast diesen Ball und du musst oben die Blöcke wegblocken.
Genau, das Breakout, Arkanoid gab es ja tausende von damals.
Genau, Breakout.
Endway auf dem Game Boy.
Richtig, also das ganz einfache Breakout-Prinzip. Space Invaders deshalb, weil dein Ding kann halt auch schießen. Also du kannst in der begrenzten Anzahl auch feuern und kannst halt Gegner, die da oben rumwuseln, tatsächlich auch abschießen, so ein bisschen Space Invaders mäßig. Und Rollenspiel, weil sie das ganze Ding nicht in so einen abstrakten Arcade-Stil reingepackt haben, wie die meisten Breakout-Klone, sondern das Ganze verpackt haben in so einem Fantasy-Setting. Also es ist so ein Fantasy-Rollenspiel-Setting. Und das Geile ist, dass diese ganzen Gegner und so, sind halt so Kreaturen, die haben alle auch einen Lebensbalken und man muss die mit den Bällen oder mit seinen Schüssen erwischen. Und die Blöcke kann man grundsätzlich nur mit seinen Bällen tatsächlich aufschließen. Und es gibt auch Endgegner.
Gut.
Was sehr geil ist, weil du dann einfach so große Kreaturen hast, die du dann halt mit diesem Breakout Space Invaders Prinzip dann auch besiegen musst. Und das ist total witzig. Also es ist wirklich eins der interessantesten Spielideen, die ich so gesehen habe. Also ich mag generell, wenn man so klassische Spielprinzipien aufpeppt. Es gab zum Beispiel von Space Invaders mal so eine Neuauflage oder mehrere Neuauflagen und ja. Das versuchen die auch immer wieder. Und das ist mal eins der Sachen, die gerade auf der PSP sehr witzig sind, weil das Spielfeld ist hochkant und dementsprechend musst du die PSP auch schräg nach oben halten. Also du hast unten dann den Analog-Nupsi, also die Steuertasten und oben dann die Knöpfe. Man muss aber tatsächlich beide Enden festhalten, weil man oben die Knöpfe zum Schießen braucht.
Okay.
Aber das funktioniert erstaunlich gut. Also es gibt's, wie gesagt, auf der PS2 gibt's das auch. Da geht der Witz natürlich verloren mit dem Hochkantspielen. Deswegen habe ich tatsächlich auch beide Versionen. Auf der PS2 ist es ganz nett, aber dadurch, dass man es unterwegs auf der PSP hat und diese angenehme Spielposition hat, ist es halt irgendwie eine ganz interessante neue Erfahrung. Und es gibt auch rollenspieltypisch dann Erfahrungspunkte, die man mit reinbaut. Es gibt dann irgendwie so irgendwie Special Moves, wie dass du dann die Wände zum Wackeln bringen kannst. Es gibt dann irgendwie neuere Schussarten. Es gibt irgendwie Sondermoves, die du mit deinem Pad dann ausführen kannst. Da haben sie sich ja schon einiges dabei gedacht. Und das macht echt erstaunlich viel Spaß. Nur die Musik hält nicht so gut mit. Also da hätte ich mir gewünscht, dass ein bisschen mehr Pep drin ist. Die ist budgettypisch eher so Mittelfeld. Also dudelt so ein bisschen vor sich hin. Ja, das ist leider nicht ganz so geil geworden. Aber ansonsten ist das wirklich sehr, sehr cool. Wie gesagt, das gibt's halt in Europa über Essential Games. Das ist ein italienischer Publisher, die auch so ähnlich wie 505 und Midas viele Sachen vermarktet haben, die eher Nische sind und die auch aus der Simple-Reihe kommen. Da gibt's natürlich eine ganze Reihe von denen, die das rausbringen. Aber Essential Games hat von allen irgendwie das durchdachteste Portfolio. Wenn man das so sagen kann. Also sind fast alle Spiele empfehlenswert, weil die irgendwie alle so eine ungewöhnliche Idee ausprobieren. Glaube ich. Also ich lehne mich da jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Ich müsste jetzt ein bisschen raten. Aber die meisten Essential Games Sachen, die ich habe, sind halt irgendwie auch relativ cool. Und Beta-Block sehr zu empfehlen. Also ungewöhnlich, aber cool.
Klingt gut.
Kostet auch so zwischen 10 und 20 oder so.
Ja, was weiß ich, von so billigst. Ah doch, hier, doch. 4,99.
4,99? Hat man mich jetzt abgerippt?
Essential Games, 4-1 auf Lager, gerade bei Amazon.
Yo! Und ich hab irgendwie 10 Euro bezahlt. Achso, stimmt gar nicht. Das ist ja die PlayStation 2-Version, meine ich. Die habe ich relativ günstig gekriegt.
Okay.
Aber gut, die PSP-Version kostet nicht viel. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ist mal was anderes. Also wirklich ungewöhnlich. Und etwas, was halt auch nur auf der PSP funktioniert, wegen dem Hochkantformat. Das ist sehr, sehr schön. Gibt auch Multiplayer, den habe ich natürlich nicht ausprobiert, weil kein Mensch hat noch eine PSP. Und Ist auch recht umfangreich, also es gibt irgendwie 120 Level, also man ist schon ist, okay. ganz, ist eine ganze Weile beschäftigt auf jeden Fall und sieht ganz okay aus. Also es ist halt ein Budgettitel, sieht jetzt nicht so der Grafikbrecher, aber ganz angenehm, also schon ganz in Ordnung. Cooles Ding.
Wunderbar.
So, das war jetzt unsere erste Geheimtipp-Folge zur PSP. Jetzt habe ich Durst.
Auf alle Fälle.
Jetzt habe ich Durst, meine
ich. Wie viel Zeug übrig?
Boah, also es ist eine Riesenbibliothek. Wir werden, wenn euch das gefallen hat, das gerne fortsetzen. Uns noch mehr PSP-Titel dazu holen, auch nochmal vielleicht noch einen anderen Gast dazu holen, damit noch mehr Einflüsse reinkommen. Es gibt echt eine ganze Menge interessanter Spieltitel, die es halt einfach nicht zu einer größeren Aufmerksamkeit geschafft haben. Aber die hat vor allen Dingen für Leute, die jetzt sammeln oder die jetzt einfach die Bibliotheken durchgehen, die einfach nochmal ein Tipp sind. Das mache ich übrigens auch sehr ich gerne.
Momentan sagen. Übrigens, momentan ist natürlich auch die Zeit, halt sich mal die PSP-Bibliothek aufzustocken, weil momentan sind die Dinger halt natürlich konkurrenzlos billig.
Das stimmt, ja.
Das heißt, ich gehe mal davon aus, in 5 Jahren wird das halt wieder teurer sein wahrscheinlich.
Mhm. Ist bei vielen Konsolen jetzt gerade so. Also bei der Wii ist das jetzt gerade ganz akut.
Die Wii ist extrem, die 360 ist momentan auch extrem billig durch die Bank weg.
Ja, also dadurch, dass die Wii ja auch den Ruf weg hatte, die Kinderkonsole zu sein, ist es eigentlich die Kerndefinition von Geheimtipp.
Ja, weil da sind so, oh, da können wir auch mal eine feine Geheimtipp-Folge machen.
Da können wir ewig viele Folgen machen, weil es gibt so viele unfassbar gute Wii-Spiele mit Mechaniken und mit Art-Designs, die später von Indie-Spielen aufgegriffen wurden und die dann dafür gefeiert worden sind, da fragst du dich. Also da gibt's extrem viele geile Sachen und generell ist das halt einfach für Sammler auch eine interessante Zeit. Also jetzt sind wir so an der Schwelle zu der digitalen Distribution. So langsam flockert sich das ja alles auf. Haben wir beide ja schon mal mit anderen Gästen auch erläutert, warum das jetzt so etwas interessante Phase ist, wo sich das alles hinentwickelt. Und aber du kriegst diese physikalischen Sachen, also bis auf so ein paar Ausnahmen, bis auf so ein paar wirklich sehr renommierte Sachen für relativ günstig. Und
und was ich nicht vergessen darf, wenn ich jetzt heute zum Beispiel jetzt ein Deadhead Fred kaufe, wird es auch in 20 Jahren noch wahrscheinlich gut laufen.
Ja.
Wenn ich heute jetzt ein Witcher 3 kaufe, weil ich in 20 Jahren vielleicht nicht mehr die nötigen Patches bekomme, dass er rund läuft bei mir.
Ja, das ist stimmt. Also auf der PSP gab es diese Patch-Politik auch noch nicht.
Das gab überhaupt nichts patch-technisch, ne?
Genau.
Niemals gemacht.
Wurde nie gemacht, obwohl es eine Online-Anbindung gab, irgendwie war sehr angenehm. Also das, was man auf der UMD hat, das läuft halt auch. Da muss man dazu sagen, die UMD sind nicht gerade die stabilsten Datenträger.
Aber wenn man ein bisschen drauf aufpasst, dann geht das schon. Wenn man jetzt nicht irgendwie gerade das Zeug irgendwie durch die Gegend kickt und so.
Ja, also die sind nicht ganz so geil. Aber die.
Und ich meine, also wer es drauf ankommen lassen möchte, soll seine PSP schnell irgendwie flashen, dann kann er seine sämtliche UMDs auf die Festplatte ziehen und da nochmal zwischenlagern.
Interessant, ne? Ob es dann irgendwann mal so ein Speicherkristall gibt, wo die ganze PSP-Bibliothek drauf ist oder so?
Also ich sag mal so, wenn ich heute zum Beispiel, ich kann heute für meine PSP einen Adapter kaufen für Micro-SD-Karten.
Mhm.
Da kaufe ich mir dann eine 128-GB-Karte, kostet nicht mehr die Welt heute. Ich würde mal sagen, da kriege ich alles drauf, was irgendwie relevant ist.
Ja, und ein Glück ist halt auch, dass die PSP relativ gut zu emulieren ist. Also es gibt mittlerweile ganz gute Emulatoren, die machen das noch nicht so hundertprozentig fehlerfrei. Also ist noch nicht so ganz auf dem Niveau von PS2-Emulation, aber es geht in die Richtung. Und wenn sich sowieso alles in die digitale Richtung entwickelt und physikalische Medien so nach und nach verschwinden, so in ein paar Jahren, dann ist es ja ganz gut. Man
kann ein schönes Backup davon machen, zur Sicherheit.
Ja, ist auch ganz schön, dass man die Sachen dann halt doch noch irgendwie würdigen kann, weil es ist einfach, also das Entdecken macht ja auch Spaß. Deswegen hoffe ich auch, dass diese Hidden Gem-Folgen jetzt so Anklang finden, weil man findet einfach auch Sachen, die man verpasst hat, weil oft so in der Wahrnehmung, man hört immer nur von den großen Sachen und schreibt dann auch ältere Konsolen ab, aber wenn man so interessiert ist an Spielmechaniken oder an Sachen, die andersartig sind, dann verpasst man oft sehr viel. Also gerade wenn es so.
Die altern ja auch sehr gut.
Ja, klar. Also die Spiele, die wir heute vorgestellt haben, die sind halt heute auch noch uneingeschränkt zu empfehlen, aus verschiedenen Gründen. Deswegen glaube ich auch, dass gerade Leute, denen es jetzt nicht unbedingt auf mega fette neue Technik ankommt, also die jetzt immer das Neueste von Neuesten haben müssen, die werden damit, glaube ich, schon ganz zufrieden sein.
Auf jeden Fall.
Ja, cool. Ich muss mir unbedingt noch mal eine andere PSP schießen.
Sehr empfehlenswert.
Einfach weil mein Analogstick so langsam, das ist die Hardware, die überdauert einfach nicht. Der Leistungstest, den stundenlangen Burnout gespielt und dann irgendwann leiern die Dinger mal aus. Und wenn ihr noch Tipps habt, einfach mal rein in die Kommentare. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt.
Na dann.
Cool, Thomas, dann vielen, vielen Dank.
Gerne, war mir eine Freude.
Wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Bis dann.
Bis dann, ciao.